Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des
Urlaubspodcasts
von der Hälfte des Geogedöns. Ich habe eine Gastsprecherin dabei. Die Gastsprecherin ist mir sehr wichtig. Ich habe die Gastsprecherin sogar mal geheiratet.
Oh, ja? Da bin ich aber froh.
Ja. Meine liebe Frau, die Steppi ist dabei. Hallo, ja. Steppi.
Hallo.
So, wir berichten diesmal live und unplugged aus, wo sind wir eigentlich?
Aspiron, im Süden Frankreichs, so eine Dreiviertelstunde mit dem Auto weg von Montpellier. Und ja, Montpellier ist hier so die nächstgrößere Stadt, hat auch einen Flughafen, dort sind wir gelandet.
Steppi hat ein bisschen Flugbedenken.
Ja.
Das hat sich ganz gut ergeben. Wir haben die Möglichkeit, hier eine Ferienwohnung recht günstig zu bekommen. Und es gibt einen Direktflug von Berlin nach Montpellier. Das heißt, wir mussten uns nur in Berlin abladen lassen am Flughafen, sind ins Flugzeug gestiegen, sind rüber gejettet. Ich glaube, zwei Stunden.
Nicht mal ganz. Wir hatten Rückenwind. Ja.
Das ist immer noch der Song, der mir dazu einfällt. Thomas D.? Egal. Ja, sind in Montpellier angekommen, haben uns dann einen Mietwagen geholt, den wir uns schon reserviert hatten. Und wir sind recht gut weggekommen. Wir haben nämlich bekommen einen Hyundai
Tucson.
Und der hat alles, glaube ich. Also der hat so...
Der hat ein bisschen zu viel sogar. Der piept an allen Ecken und Enden. Hat Kameras ringsherum. Von oben, von unten, von links, von rechts kann man sein Auto und die Position im Straßenverkehr begutachten.
Also ich bin immer noch ganz perplex, weil dieses Ding wirklich... wie so eine Aufsicht. Also wenn man einen Rückwärtsgang einlegt, das müssen irgendwie ringsrum Kameras sein, der nimmt wirklich die Umgebung ringsrum auf und zeigt die auf dem Display. Man bewegt sich quasi wie so ein Computerspiel von oben. Das ist recht angenehm, gerade bei den kleinen französischen Gässchen hier. Ja, wir sind ins Leihauto rein. Ich glaube, als ich den gemietet habe, habe ich nur angegeben, dass ich einen Fünftürer haben will.
Na, ich glaube, die hatten angeboten,
und Automatik.
Irgendwie Toyota war. Toyota oder ähnliches Modell. Toyota...
CRH,
ja,
CRV?
Ja.
Irgendwie sowas, genau. Ich kenne mich mit Autos ja nicht aus. Ist Obis Metier.
Sagen wir mal so, es hätte uns schlimmer treffen können. Wir sind sehr gut gefahren. Also der Tucson ist ja wie so ein SUV.
Ist ein SUV, ne?
Ist ein SUV.
Relativ breit, relativ, wenn man sich von außen anguckt, ist er relativ groß. Von drin finde ich ihn gar nicht so groß, nicht?
Aber normal. Also. Ist ein gutes Familienauto für vier Personen mit Gepäck.
Mit Gepäck.
Ja.
Bisher haben wir es mit viel Schwitzen und Fluchen meinerseits teilweise sogar durch die ganzen engen französischen Gästchen hier geschafft, ohne bisher eine Blessur reinzufahren. Das finde ich ganz erstaunlich.
Ich weiß nicht, wir haben noch den Weg morgen
bis
nach Montpellier.
Ich klopfe mal hier das Holz. Ich klopfe mal auf Holz. Ja, dann sind wir eine Dreiviertelstunde bis Aspiron und... Ja, jetzt sind wir quasi hier. Jetzt haben wir schon fast 10 Tage hier verbracht. Heute ist es der 9. Morgen ist der 10. Tag.
Ja.
Morgen geht's wieder zurück. Und wir wollen euch ein bisschen erzählen, ja, was man hier in Südfrankreich so machen kann. Und natürlich werde ich ab und zu einen Abschwenker machen auf Geocaching, denn da gibt's auch einiges zu berichten. Ja, Südfrankreich, was haben wir angefangen?
Ja, also wir sind ja relativ spät angekommen. Wir sind gegen 5:30 gelandet, haben ja dann gegen 18 Uhr noch
das Auto geholt
und sind ja dann noch hierher nach Aspiron gefahren. Kleine, niedliche Gemeinde hier unten im Süden.
Wir wurden fehlinformiert. Es hieß, Sonntag haben die Geschäfte die ganze Zeit offen.
Ja, wir wollten dann auf dem Weg hierher noch irgendwo anhalten und uns irgendwie eindecken mit Wasser und ein bisschen was zu essen. Wir hatten auch Hunger und... wollten einfach noch irgendwie Armbrot essen und dann haben wir festgestellt, dass alles geschlossen hatte.
Ich glaube um 13 Uhr, nicht? Irgendwie bis 13 Uhr.
Also bis 13 Uhr haben einige Geschäfte geöffnet. Ich weiß nicht, so die großen Supermärkte. Aber ansonsten, ja, es ist halt Sonntag. Also es ist ja sowieso ein Ding, ne, dass hier Sonntag geöffnet ist. Aber
ich glaube, das ist so ein deutsches Ding mit Sonntag geschlossen.
Ja,
also ich glaube überall, ich glaube in Polen ist es doch so, dass die sonntags offen haben. Ja, auf jeden Fall haben wir so eine Art Späti oder sowas entdeckt, irgendwo dank Google, in
Clermont-le-Hérault.
Le Roux ist der Fluss.
Die Franzosen können ja das nicht sprechen. Also Clermont-l'Hérault.
Die lassen es einfach weg.
Ja. Ja, genau. Da haben wir dann Getränke geholt.
Ja, und dann brauchen wir da was zu essen.
Und dann sind wir noch mal schnell
ins edle französische Restaurant. La Meuve d'Oc. L'Oc. Nee, Oc. Doch, Oc ist, glaube ich, Gold. Oder?
Ohr? Ich denke,
Ohr. Ohr, Dor. Dor. Dor.
La, Restaurant de,
la, Dor. La Meuve d'Or. Da sind wir eingekehrt.
Wir waren bei McDonald's. Wir waren bei McDonald's. Die Kinder haben sich gefreut. Wir sind satt geworden und hatten erstmal was im Magen und konnten dann was.
Total geil. McDonald's hier in Frankreich, auch bei Burger King. Da mussten wir auch nochmal hin. Da durften wir auch nochmal hin. Da gibt's mehr weg. Mehr. Also die haben nicht die Pappen und den ganzen Müllwahnsinn, den wir bei uns haben, sondern die haben wirklich mehr weg. Mehr, also Plastebehältnisse. Es gibt so eine kleinen Pommes-Tütchen, Plastetütchen. Die Gläser haben mir sehr gut gefallen, die waren schön. Ja, also alles oder
ja, alles Mehrweg. Also wenn du jetzt, du kriegst es natürlich to go, ne?
Mein Burger war auch aber in so einer Schale drin, kann das sein? Habe ich das falsch noch?
Also to go ist es dann in der Pappe, ansonsten haben sie halt diese Mehrwegbecher und kleine Pommes-Schachteln und so. Trotzdem produzieren die Franzosen auch viel Müll.
Ja.
Also was wir hier an Plastik, also die, da kommt in die Tonne Plastik und Pappe, was wir hier weggeschmissen haben, also es ist gleiches Niveau wie in Deutschland. Zumal man mal sagen muss, hier auch noch die Plastikflaschen entsorgt werden, die wir ja rückführen als Mehrweg, ne?
Und ich finde auch wirklich,
das fand ich also auch dieses, irgendwie ein bisschen
dieses PT-Pfand, was wir in Deutschland haben, ich glaube, das, also ja, kann man fluchen, wie man will, aber ich glaube, das ist echt für die Natur oder für die Umwelt, ist das, glaube ich, echt ein Segen. Also dadurch, dass relativ, also hier liegt relativ, also in den Gemeinden nicht, oder? Also jetzt, dass das geht, also aber hier sieht man auch öfter mal so Müllmenschen rumlaufen, die den Müll aufsammeln. Also hier, so angestellt, also.
Naja, von der Gemeinde.
Von der Gemeinde irgendwie, die das Zeug aufsammeln. Die kümmern, aber wenn man halt aus den Gemeinden rauskommt, da sieht man doch ab und zu an den Straßengräben schon ordentlich was drin liegen.
So, jetzt driften wir doch ein bisschen ab, ne?
Na, wir sind noch beim Müll. Ich will noch ganz kurz erzählen. So. Bei McDonald's hatten sie nämlich RFID-Chips unten an diesen Mehrwegbehältern dran. Bei Burger King nicht. Ich weiß nicht. Entweder haben sie die Dinger dran, um, dass die nicht geklaut werden, dass man die nicht mitnimmt. Oder vielleicht, um den Reinigungsprozess irgendwie anzuzeigen. Also zu zeigen, wie oft die Dinger gewaschen wurden oder sowas.
Ja, ich weiß es nicht.
Jo. Nee, also ich fand das ganz cool. Allerdings hat der Burger nicht so schön geschmeckt wie in Deutschland.
Hm?
Nee, der war anders. Irgendwas war anders. Ja.
Ja, gut, okay.
Jo, dann sind wir
hierher ins Haus gefahren.
Haben unsere Ferienwohnung in Beschlag genommen und sind erstmal fast verzweifelt, weil Aspirant, wie viele Einwohner haben die?
1600? Etwas über 1000.
Ach so.
Ja.
Und wahrscheinlich 800 Autos. Also, oder nee,
nein.
Vielleicht nicht mal so viele Autos.
Die Fläche, die zur Verfügung steht, die Parkfläche und die Autos, die da sind, reichen einfach nicht aus. Und es ist immer ein ganz lustiges Spielchen gewesen, den Urlaub über hier einen Parkplatz zu finden. Fing mit dem ersten Tag an und endete mit dem letzten. Jetzt haben wir einen tollen Parkplatz, gleich fast vorm Haus.
Das letzte Mal das Auto heute fast direkt vom Haus abgestellt. Und da sind wir eigentlich ganz gut durchgekommen.
Können wir morgen gut beladen.
Die Ferienwohnung ist halt wirklich in der Altstadt. Das heißt, ganz kleine Gässchen. Also ich sag mal, man wird auch mit dem Auto gar nicht an das Haus hier rankommen. Also man muss schon ein Stück noch laufen. Und es ist wirklich jedes Mal ein Glücksspiel hier. Die Gässchen sind wirklich sehr, sehr eng. Mehr als einmal geschwitzt. Einmal musste Steppi aussteigen und musste mich dirigieren, trotz all der Technik, die dran ist. Da habe ich der Technik auch nicht vertraut. Also das ist echt, wow. Da kann man gut bei schwitzen. Und ich glaube, also ja, wenn man sich in Frankreich ein Auto mietet oder sowas und man hat nicht die ganze Familie im Schlepptau, dann wirklich gucken, möglichst was Kleines, Niedliches.
Ja.
Fiat Panda oder so.
Ja. Naja, und den Franzosen ist das überwiegend auch egal, wie ihre Karre aussieht. Also die Autos, die sehen auch wirklich schlimm aus. Spiegel abgefahren, zig Kratzer ringsherum. Also es ist nicht ganz so wie in Deutschland, glaube ich, so des Deutschen liebstes Kind hier bei den Franzosen die Autos, sondern es ist...
Und die fahren wie die Schweine.
Es ist eben wirklich ein Gebrauchsgegenstand und ja. Ja, also die fahren wirklich schlimm, die Franzosen.
enge Straße, entgegenkommender Verkehr ist egal, da wird nicht gebremst. Da wird gebremst, wenn man im Verkehr vorbei ist. Ist mir ein Rätsel. Aber gut, vielleicht bin ich auch ein bisschen überschissrig, weil es halt ein Leihwagen ist und ich weiß, dass alles, was wir in Beule reinfahren, uns teuer in Rechnung gestellt werden wird. Also versuche ich natürlich, da möglichst nichts mit anzustellen. Es ist vielleicht, wenn ich ein eigenes Auto hätte, vielleicht was anderes. Aber naja, wir haben mehr als einmal geschwitzt, was das angeht.
Ja, auf jeden Fall sind wir ja am Sonntag angekommen, haben dann erstmal alle Fensterläden hier im Haus aufgemacht, Licht reingelassen. Und da wir so müde waren, ich glaube, wir sind dann relativ schnell auch ins Bett gefallen und haben dann am nächsten Tag eigentlich nochmal bei Sonnenlicht das ganze Haus uns angeschaut. Also es ist ja eigentlich keine Ferienwohnung, es ist ja ein Haus, es ist ja alles sehr verwinkelt gebaut. Irgendwie gehen die Wohneinheiten ineinander über. Ich glaube, hier in Aspiron ist das jüngste Haus 400 Jahre alt. Die anderen weitaus älter. Und ja, ich sag jetzt mal, viele, die hier Urlaub machen oder die im Jahr öfter hierher kommen, haben sich hier auch Häuser gekauft und haben die sich schick gemacht. Ansonsten ist hier eben auch sehr viel, was brach liegt
ist in dem Dorf. Viel Leerstand.
Oder Gemeinde.
Obwohl man das von außen vielleicht gar nicht so sehr sieht, dass die leer stehen. Das sieht man erst, wenn man so mal durch die Spalten und die Fenster mit durchguckt. Also viel, viel Schilder à vendre. Das müsste irgendwie zu verkaufen oder zu vermieten oder keine Ahnung, wie sowas heißen. Mit ganz viel Telefonnummern zum Anrufen. Also viele Engländer.
Viele Engländer.
Hatte ich so den Eindruck.
Aber auch deutsche Autos haben wir hier gesehen.
Ja. Also ich habe so den Eindruck, das ist vielleicht wirklich, dass die älteren Franzosen vielleicht wirklich aussterben und die Häuser dann irgendwie von eben den Ausländern,
Briten
und Deutschen vielleicht übernommen werden, die sich die dann irgendwie schick machen und dann so als ja Sommerresidenzen oder irgendwie sowas.
Ja, wobei ich denke, dass viele junge Leute auch nach Montpellier oder Marseille oder in die nächste größere Stadt ziehen, um dort einfach zu leben, weil eigentlich was ist hier an Wirtschaft? Hm. Nicht? Außer der Tourismus und der Friseur und der Bäcker um die Ecke ist hier eigentlich nicht wirklich was.
Wobei die stabil sind. Also jedes Dorf, das man durchfährt, hat irgendwie noch einen Bäcker und eine Post Ahnung. Ja. Also da bin ich von Deutschland so gefühlt Schlimmeres gewohnt. Dass die da wirklich, dass es da wirklich
die
Dörfer gibt,
ja,
wo gar nichts mehr ist.
Die Boulangerie ist ja auch super. Die Baguettes, die sind ein Traum.
Ja.
Schmecken aber auch wirklich nur am selben Tag. Am nächsten Tag kannst du die nicht mehr essen. Die steinhart.
Deswegen muss der jeden Tag offen, sonst verhungern die Franzosen.
Ja.
Montag. Dann, Montag. Genau, wir haben uns Haus angeguckt. Da waren wir ganz glücklich und zufrieden. Dann sind wir, glaube ich, erstmal einkaufen gefahren,
genau.
Haben den ganzen Krempel hier nach oben geschleppt. Und dann waren wir Montag am Meer, oder?
Nee, zuerst waren wir in Montpellier. Sind wir doch in das Planet Ocean?
Am Montag gleich? Nö.
Wäre da nicht Montag hingefahren?
Wisst gar nicht. Recherchiere das mal, bitte.
Ich recherchiere das mal. Also ich würde
Dank einer umfangreichen fotografischen
Und danach waren wir, glaube ich, auch noch am Meer.
Also wir haben uns im Supermarkt so ein Sonnensegel, so ein Sonneniglu gekauft. So ein Schutz. Oh, sind das viele Fotos. Das ist ja irre.
Ja.
Steppi will ein Fotoalbum machen. Ich bin schon ganz gespannt.
Deswegen habe ich auch jede Situation hier aufgenommen.
Alles. Mit einer Bodycam, wie bei dem
Polizisten. Ah, ich weiß, wo wir...
Na, jetzt bin ich gespannt.
...gewesen sind. Wir sind tatsächlich am Meer gewesen.
Wir haben gekocht Montag. Wir haben Mittag gegessen. Wir waren Vormittag einkaufen, dann haben wir gekocht.
Das sind so viele Eindrücke, man kann das
da
gar nicht mehr zusammen.
Wir Deutschen fahren nach Frankreich in Urlaub. Was kochen wir uns? Nudeln mit Tomatensauce.
Ja. Na und genau, und beim Einkaufen haben wir uns ja diese Strandmuschel gekauft und sind dann an den Strand gefahren zwischen Akte
und Sete.
Und Sete, ja. Schön unten am Mittelmeer, Mediterranean Sea.
Es ist ein bisschen ist eine Dreiviertelstunde von hier, ist aber dem geschuldet, dass es, also ich glaube, es
staut sich auch gut vor den Strandabfahrten.
Ja, zwei oder drei Autobahnen und der Rest ist wirklich so Klecker Landstraße irgendwie. Und also was mich erstaunt hat, Also man ist es ja von Deutschland gewöhnt. Irgendwo, was eine Freizeitmöglichkeit, eine Unterhaltungsmöglichkeit, sofort steht jemand da am Parkplatz, will 5 Euro haben, sofort Eintritt irgendwas. Und wir sind dann da hingekommen. Da haben die, das ist so eine Landenge, so, die so zwischen diesen Orten ist. Dahinter ist irgendwie so ein rückläufiges Meeresbecken oder sowas. Ich glaube, da sind so ein paar Salinen drin, wo sie Salz gewinnen. Und auf dieser Landzunge, diese Dings, Kilometer lang, ich glaube 7, 8, 9 Kilometer ist das Ding lang oder noch mehr. Und dann ist plötzlich, gibt's immer so Einfahrten von rechts, die man so, wo es steht, nicht reinfahren. Ich dachte, hä, was ist das? Und am Ende oder relativ kurz vor Ende kommt plötzlich so eine Einfahrt und dann fährt man da rein. Es ist ein langgezogener Parkplatz, wo also im Prinzip wirklich eine Straße mit links Parktaschen. Und man fährt Kilometer weit diese Straße lang und guckt, dass man auch eine Parktasche kriegt.
Ja.
Und da hatten wir irgendwie Glück. Nee, beim ersten Mal war frei, nicht? Da haben wir eine freie gefunden. Haben da geparkt, steigen aus dem Auto aus, schnappen unser Zeug, 50 Meter und wir sind im Meer. Hm. Also am Strand im Meer.
Ohne Parkgebühren?
Ohne Parkgebühren, ohne irgendwas. Dann war da gerade an dem Aufgang, wo wir waren, die haben nummeriert, die Strandaufgänge. Wir waren, glaube ich, Nummer 30. Da ist gleich eine öffentliche Toilette gewesen. Keine Ahnung, wie die aussah, war ich nicht, aber die war da. Fische gefüttert heißt sowas. Wir nautischen Menschen nennen sowas Fische füttern. Nein. Das war schön. Ich habe mein Geocaching-Pin eingebüßt.
Ja.
An dem Tag. Durch schwungvolles Bewegen meiner Mütze ist der Pin abgegangen und landete im Sand. Also wenn irgendjemand mal Metallsondeln geht, hier bei Sete, Strandaufgang 30, wenn er da so einen Geocaching-Pin findet, ist auch trackbar. Ist ein TB-Code dran. Ich würde mich freuen, wenn er mich wieder erreicht.
Vielleicht, habt ihr Glück. Ja, naja, da hatten wir sozusagen...
Salziges Wasser, eisekalt. Also ich bin ins Wasser rein, es war echt unangenehm kalt, obwohl es gar nicht so windig war. Hm. Die Jungs haben es genossen, die sind abgegangen wie die kleinen Robben.
Hm.
Die fanden es total cool. Ja, und dann haben wir da 2 Stunden vielleicht verbracht. Und dann sind wir abends schon wieder zurückgefahren.
Ja.
Dann war der erste Urlaubstag schon rum.
Und
dann ging es los mit, wir brauchen ein Programm. Wir brauchen Programmpunkte. Und dann waren wir am Dienstag.
Am Dienstag hatte sich, am nächsten Tag hatte Arne sich gewünscht, nach Montpellier zu fahren. Und zwar in einen, so einen botanischen Garten. Jardin de Planté.
Ich glaube.
Und ist so ein öffentlich zugänglicher Park gewesen, wo man verschiedene Pflanzen entdecken konnte, wobei viele auch, aufgrund der Wetterlage hier und des Klimas sah es teilweise ein bisschen vertrocknet aus.
Es ist halt alles tropisch hier, also es ist jetzt nicht so, es ist nicht so schön wie der Rhododendron-Park in Kromlau.
Ja.
oder der ostdeutsche Rosengarten in Forst.
Ja, wobei dort ein großer Bambushain, ja.
Also es ist ein riesiges Viereck, ich sage mal, lass 20, 30 Meter in jede Kantenlänge sein, mit einem kleinen Zäunchen und da drin standen wirklich halt Bambusbäume, Streubäume, nicht sind das, glaube ich, heißen die. Bambusbäume, also.
Und dann stand da ja ganz niedlich so ein kleines, wie so ein Planetarium sah das aus, wie so eine kleine Sternwarte oder so, ne?
Mhm.
Aber am Ende war es zugeschlossen. Und ich glaube, vielleicht diente das mal irgendwie dazu, aber es war jetzt, glaube ich, eher so für Werkzeug der Gärtner oder die Wasseranlage.
Ein Abstellraum.
So habe ich mir das vorgestellt. War aber eine schöne Fotokulisse.
Eine Abstellkammer.
Ja.
Jo.
Ein großes Gewächshaus gab es da noch mit Kakteen.
Kaktussen? Da konnte man aber nicht rein, es war zu.
Konnte man auch nicht rein, genau.
Steppi fühlte sich an die Orangerie erinnert im Branitzer Park.
Stimmt.
Es gab ein virtuell Cache da vor Ort, aber der war mir zu kompliziert, weil nämlich die Franzosen den Text nicht ins von der Sprache her erstmal, also klischeemäßig habe ich ja so im Kopf, die Franzosen lieben ihre Sprache und hassen alle anderen Sprachen. Dieses Klischee konnte ich ja so teilweise bestätigen. Ich fühlte mich teilweise bestätigt in dem Klischee. Weil nämlich, also es ist echt, dass nicht mal die jungen Menschen sprechen ihr Englisch. Man kommt irgendwo hin und versucht sich mit Englisch durchzuhangeln. Die gucken ihn alle an wie Schweine ins
Übergang. Also einige sprechen es rudimentär oder tun so, als wenn sie einen verstehen. Oder heute in dem Restaurant, die Kellner sagte gleich, nö.
Also das
ich kenne Englisch.
Also ich bin es ja von uns, ich sag mal, bei uns Cashern ist es ja so, wir haben ein Casher-Event, da hört man ja ab und zu doch mal, dass irgendjemand, gerade ältere Semester, dann kommen und sagen, du hier, sag mal, hier steht was Englisches, was heißt denn das? Ich habe hier eine englische Nachricht gekriegt vom Hauptquartier, was wollen die mir denn sagen? Das kann ich alles nachvollziehen. Aber ich hätte gedacht, doch wenigstens in der Schule hat man doch irgendwie eine zweite oder Sprache oder sowas. Also entweder haben die alle Spanisch oder vielleicht Italienisch, keine Ahnung, ist ja auch recht nah dran. Aber ja. Ich hätte gedacht, dass die Franzosen, also dass man wirklich so mit Englisch hier mehr besser vorankommt. Also wir hangeln uns so mit Händen, Füßen, ja, Englisch.
Also ich bin ja selber vor 20 Jahren schon mal mit meinen Eltern hier im Urlaub gewesen. Da sprach auch niemand Englisch. Ich hätte gedacht, dass sich in 20 Jahren hier etwas mehr getan hat, was das angeht. Zumal ja hier auch wirklich Tourismus ist. Ja. Also es ist ja jetzt nicht so, dass die das nicht benutzen.
Und doch relativ viele Engländer unterwegs sind. Ja, das ist also ja auch so. Also wir waren jetzt bei den anderen Sehenswürdigkeiten, die wir hatten, da war es wirklich so, dass es Übersetzung gab, halt in Französisch, in Englisch und Spanisch. Ich höre die drei Sprachen. Mhm. Also Deutsch war sowieso ganz abgemeldet, aber...
Ach, ich werde sie vermissen hier, unsere Uhr.
Ja.
Der Stundengong.
So, kurzer Schnitt, unser Jüngster guckt an der Tür. Wir sitzen gerade auf einer der drei Terrassen und lassen uns so...
Man kann ja je nach Sonnenstand die Terrassen wechseln.
Ja, dekadent. So, dann kommen Sie mal raus, junger Mann. Was hast du denn auf dem Herzen?
Nix. Tatsächlich. Mhm. Ich muss nur in die frische Luft.
Na, dann setz dich damit. Pass mit der Kabelei auf.
Naja, und dann sind wir noch, als wir in Montpellier waren, in dem Botanischen Garten, da waren wir doch
eigentlich. Ja, Botanischer Garten.
Da sind wir dann noch mal eine kleine Runde durch Montpellier gelaufen. Die haben da auch wie so ein großes Tor wie Champs-Élysées in Mini in der Stadt. Was aber imposant wirkt
wie dort. Wie nennt man sowas? Siegestor? Nee.
Naja, doch, sowas, ja. Doch.
Okay, wir sind durch ein Siegestor gefahren.
Ja.
Dann haben wir noch was.
Sagt man dazu noch Siegestor?
Oder? Keine Ahnung. Nennen wir einen besseren Begriff.
Keine Ahnung.
Tja.
Ja, dann sind wir noch Mittagessen gefahren dort und dann sind wir auch schon wieder zurück in unser Ferienhaus gefahren.
Nicht in unser Ferienhaus, in ein Haus halt.
Und haben dort uns auf der Terrasse gut gehen lassen.
Genau.
Und haben Murdoch Mysteries geguckt.
Oh, Serienempfehlung. Murdoch Mysteries, unbedingt gucken, ist cool. Ja, ihr hört, die Glocke geht weiter.
Die schlägt immer zweimal zur Stunde, ja.
Als Erinnerung, also quasi einmal hören, einmal einprägen. So, was haben wir denn am Dienstag? Sind wir jetzt bei Dini? Jetzt sind wir beim Mittwoch schon, nicht? Dienstag waren wir in Montpellier im Garten. Und Mittwoch haben wir es krachen lassen, weil ich wieder nach Montpellier gefahren.
Genau, und da waren wir dann
ein bisschen auswärts.
Diesmal sind wir dann gefahren zu Planet Ocean hieß das, ne? Planet Ocean, so ein Meereskundemuseum.
Ja.
Das war ein Aquarium.
Aquarium.
Da drin haben wir Rochen, haben wir da gesehen. Dann habe ich da drin sogar noch Haie, habe ich da drin dann noch gesehen. Und ich glaube sogar noch Karp.
Wie hat es denn dir da drin gefallen?
Also ich fand es relativ gut. Also, aber dann noch den Shop, den fand ich dann richtig cool.
Was hast du dir im Shop gekauft?
Ja, und dann gab es dann noch so ein... Und dann gab es da noch so ein simuliertes Schiff. Und dann kamen da immer da so Wellen. Mhm. Und dann hast du da wie halt so ein, halt von so einem Schiff halt alle Knöpfe halt gehabt. Halt,
als wärst du selbst der Kapitän.
Und dann konntest du das halt steuern. Und vor dir war halt wie halt so ein Autowischer. Und dann kam da immer so Wasser. Und im Hintergrund hat man dann wie so einen See dann gesehen. Ja, und das war relativ cool.
Inklusive so einer Mobildings, also das war so eine Hubanlage war dabei. Das heißt, man hat sich so wie die, also es war die Fenster waren Monitore, die haben das halt eingespielt, dass man halt wirklich so die Spitze des Schiffes sieht. Und die Bewegung des Schiffes wurde halt simuliert, weil das ganze Ding auf so einer, wie eine Art Hydraulik gelagert war, dass es halt sich mitbewegt hat alles. Also es war ziemlich
cool. Also das war glaube ich wie wenn Astronauten glaube ich doch wie doch geübt werden, dann kommen die doch auch in so eine Simulationskapsel und dann schwingt sie sich doch immer so und dann ist es dann wie so ein war das nicht Flugzeug oder sowas?
Kann sein.
Ein Simulator. Ein
Simulator sozusagen halt.
Und dann erzähl mal noch, Bruno, was auch cool war, wo man noch ein tolles Foto schießen konnte.
Ein tolles Foto schießen noch. Es gab in so einem Aquarium, da konnte man da reinklettern. Und dann war da halt wie halt so eine Glaskuppel, die hatte ich verkleinern lassen. Also da war ich dann auch drinne.
Dein Kopf hat da rausgeguckt.
Mein Kopf hat da durchgeschaut halt. Und dann war es halt irgendwie halt so, dass mein Kopf mega klein war. Also mein Kopf sieht wirklich richtig klein aus.
Aber du konntest, als du in der Kuppel drin warst, konntest du ringsherum gucken und wärst du selber im Aquarium.
Nicht? Nein, das war eigentlich so, ich habe euch klein gesehen, aber ihr habt mich eigentlich auch klein gesehen. Mhm. Also irgendwie haben wir uns beide gleich einfach gesehen. Ja, und dann konnte man da ein schönes Foto konnte man da dann schießen.
Haben wir auch gemacht.
Haben wir auch gemacht. Ja. Und dann waren dann noch so eine Wärmebildkamera. Die fand ich ja richtig cool.
Das war die, also man hat im Prinzip mein eigenes Wärmebild auf dem großen Bildschirm gesehen. Man konnte da in so einen Bereich reintreten und dann wurde man halt von so einer Wärmebildkamera gefilmt. Und das wurde auf dem großen Monitor wiedergegeben. Das war eins. Und dann gab es noch was mit einem Astronauten.
Also es gibt eine bestimmte Reichweite, wo du sein musst. Wenn du dann da stehst, kommt da dein eigenes Astronautbild. Und das fand ich richtig cool. Weil dann, wenn man zum Beispiel tanzt oder sowas, kommt da irgendwie genau die gleiche Bewegung, die ich mache. Also zum Beispiel, wenn ich meine Hände drehe, passiert das gleiche auf dem Monitor. Also das ist ganz schön komisch.
Und dein Gesicht ist im Helm des Astronauten abgebildet gewesen, ja, nicht?
Ja, das war richtig cool.
Als wärst du es gewesen.
Und auf diesem Bild waren dann noch, wie nennen wir die jetzt? Also diese Raumschifffahrzeuge, die dann so fahren und die dann, ja, sowas hier meine ich. Mhm.
Raumgleiter? Nee. Mondfahrzeuge.
Mondfahrzeuge, die konnte man da auch sehen. Also das finde ich echt ganz schön cool, was man da machen konnte. Aber eigentlich hat es doch gar nichts mit Unterwassersachen. Hat es doch eigentlich doch gar nichts.
Nö, zu tun. Das war aber so eine Mischung. Das war so Planet Erde, glaube ich, und solltest du mit darstellen.
Stimmt, das könnte auch so sein.
Also was ich sagen muss, was ich toll fand, ist, dass es wirklich, es war nicht groß, es war kurzweilig, es war für Kinder toll gemacht. Kinder konnten dort aktiv werden und konnten sozusagen die Unterwasserwelt und auch den Weltraum entdecken auf spielerische Art und Weise. Und das fand ich toll. Und das ist auch imposant gewesen, dieses Riesen-Aquarium. Gut, das sieht man ja auch in anderen Aquarien, aber dass da Haie waren und Rochen, das fand ich schon besonders.
Also ich glaube, rein architektonisch ist es ein Riesenbecken gewesen. Um dieses Becken drumherum wurde dieses Aqua-Ding gebaut, dieses große Aquarium, so dass man immer wieder auf Fenster stieß, die in dieses große Becken reinführten, dass man irgendwie was davon gesehen hat. Ja, man kann nur hin und her streiten, Tiere in Gefangenschaft, ob das sinnvoll ist, Haie in sowas zu halten oder nicht, weiß ich nicht. Ich sag mal, wir hatten uns dann auch mit Steffi unterhalten, da ging's mir, ich habe bei eine Bekannte hat bei WhatsApp ist einen Status, die waren irgendwo zum Delfinarium, also wo irgendwo in Spanien ist die gerade im Urlaub da, wo die Delfine mit so einer Delfinschuh, einer Orca-Walschuh und irgendwie so Krempel. Da hätte ich gesagt, nee, sowas will ich mir nicht antun. Aber ich sage mal, mit diesen Haien, also diese relativ, weiß ich nicht, kleinen Fische oder keine Ahnung, warum auch immer, damit kann ich noch leben, wenn die da irgendwo drin sind.
Ja, wobei natürlich die Frage ist, wo fängt das an, wo hört das auf? Hm. Ne? Also letztendlich sind die Tiere ja auch da in Gefangenschaft.
Ja.
Ja, also wenn wir das Thema aufmachen, hätten wir da auch nicht hingehen dürfen.
Ich habe groß gestaunt, dass diese ganzen Haie in so einem Becken sind mit ganz vielen anderen Fischen, weil mein Klischeebild von Haien ist ja, ein Hai ist halt ein blödes Tier, was einfach nur fressen will. Also alles, was irgendwie nicht bei drei auf dem Baum ist oder aus dem Wasser raus, wird von dem Hai gefressen. Und die schwammen dann alle Ruhe ihre Runden, das ganze Becken voll mit irgendwie 1000 anderen Fischen noch. Und kein Kampf, kein Krieg, kein blutige Fischkadaver, die da irgendwo rumschwimmen. Also das fand ich interessant. Ja, und bei diesem komischen Aquadom, weit und breit kein Cash.
Ja, und danach sind wir von Montpellier wieder hier zurück Richtung Clermont, ist ja die nächste.
Clermont-Hérault.
Ja, ist das nächstgelegene kleine Städtchen zu Aspiron. Sind wir noch abgebogen zum Lac du Salagou. Oder Salagü. Ein See.
Okay. Ein Stausee.
Ein sehr schöner Stausee, aber der Weg dorthin war sehr interessant. Unser großer Sohn hat geschwitzt im Auto mit seinem Papa. Enge Straßen, es ging nicht vor und nicht zurück, wenn jemand von vorn kam.
Oh, nee.
Dann großes Schild, Durchfahrtverbot für Wohnmobile und ähnliches. Was kam uns entgegen? Ein Wohnmobil? Und also das, wenn halt die Straße wirklich so breit ist wie das Auto, wie das eigene Auto und rechts halt eine Steilwand ist und links geht's wirklich relativ steil bergab, da kriegt man schon ein bisschen Muffensausen.
Also was ich ja fand, ich war ja früher ein sehr, sehr doller Schisser. Und jetzt habe ich mir das jetzt so angewöhnt, wo ich mir jetzt nur so denken kann, eigentlich kann da doch gar nicht schief gehen. Ich habe meine Eltern, die kennen sich gut aus. Was soll da jetzt noch schief gehen?
Gute Idee. Vertrau auf deine Eltern, dann vertraust du auf die Richtigen. Ja, Lac de Salagus. Als wir am See angekommen waren, stellte ich fest, wir sind an einem relativ gut erreichbaren Cache vorbeigefahren. War ein bisschen ärgerlich, aber gut, konnte ich mit leben. Dieser See ist halt ein Stausee irgendwann. Ich hatte mich dann ein bisschen belesen dazu.
So wie Ende der 80er?
Ich glaube, ja, oder ja, irgendwie so. Er war ursprünglich gedacht, wollten sie den für den Tourismus und für die nahe Landwirtschaft benutzen als Wasserreservoir. Als er fertig gestaut war, haben sie festgestellt, dass die Landwirtschaft ziemlich weit weg ist. Also sprich, man kann das Wasser aus dem See gar nicht für die Landwirtschaft nutzen. Aber Tourismus ist geblieben. Und jetzt haben sie ja da, sage ich jetzt mal, ringsrum Campingplätze hingezimmert. So ein bisschen was. Und auch da, wir kommen hin. Wir hatten hoch wieder Glück das erste Mal, als wir da waren. Da sind gerade zwei Frauen rausgefahren. Da konnten wir den Parkplatz nicht mit nutzen. Und kostenloses Parken. Wie viel sind wir? Lass es 100 Meter gewesen sein bis zum Strand. Und dann, ja, Badevergnügen. Bisschen ätzend von den Steinen her. Das ist sehr, sehr steinig im Untergrund. Das kleine Steine.
Wir hatten, also wenn du dir da oben irgendwas tust, also ich würde niemals oben da wieder mal mal schauen, weil du hast dann halt, wenn du halt dann barfuß ja unten ja geht, ich habe ja keine Badelatschen, ich habe ja so Schuhe, aber damit kann ich ja nicht in das Wasser reingehen, weil sonst dauert das wieder richtig lange, bis die wieder getrocknet sind. Und ich muss dann da immer barfuß, muss ich dann da immer runterlassen. Und ich habe eine richtige eklige Hornhaut jetzt.
Was?
Weil ich die ganze Zeit diese Steine runterlaufe und die Schmerzen, als würde ich gerade fast in so welche spitzen Steine gerade reintreten.
Ich packe euch ein Foto davon in die Shownotes.
Ja, auf jeden Fall.
Nein, machen wir nicht. Wir zeigen keine Fotos von deiner Hornhaut.
Du bist 7 Jahre alt, du hast noch keine Hornhaut.
Doch.
Du hast schöne, weiche, fluffige 7-jährigen Füße.
Ach, kommen wieder die Mücken.
So. Ja, das war ganz cool. Ich bin ein bisschen getaucht mit der Taucherbrille, habe mir den See von unten angeschaut, nicht viel, aber ein bisschen.
Ich habe mir aber ganz viel angeschaut.
Hat Spaß gemacht. Ja, dann ging ich wieder nach Hause. Bei welchem Tag sind wir jetzt? Haben wir dann erstmal einen Kammeltag gemacht?
Ja, nee, ja, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Nee, wir sind mal nach Carcassonne gefahren.
Am Donnerstag? Ja, am Donnerstag haben wir Carcassonne aufgesucht.
Carcassonne ist eine richtig schöne, Ritterburg. Und ich will jetzt nicht mal viel spoilern, aber ich finde aber sehr, sehr cool, man konnte da auch also erstmal zu den Shops. Die Shops waren cool.
Ich erinnere mich gerade daran, was wir in dem ersten Shop gekauft haben.
Was denn?
Für viel Geld.
Oh nee. Okay, also, das muss ich jetzt euch mal erklären. Wir haben für 52 Euro so ein kleines Stück von irgendwie so einer Nougat-getrockneten Creme mit irgendwie Nougat so drin ist?
Du musst es anders verkaufen, Bruno. Also es war handgeschöpfter Gold-Nougat von walisischen Jungfrauen, handgeschöpft hier in Südfrankreich. Deswegen hatte der so einen hohen Marktwert. Und da konnten wir natürlich nicht nein sagen, wir mussten zugreifen.
Wie so ein großes, also eigentlich wie ein großes Tortenstück, so von der.
Aber ich muss dazu aber auch sagen, diese Stücken ist auch sehr, sehr schwer, aber auch zu kauen, finde ich. Also ich finde
die. Wie Kaubonbon.
Ja, es ist wie halt Kaubonbon.
Wir haben es ja noch nicht angerührt, wir probieren das zu Hause aus.
Das ist eine Wertanlage. Also man muss es so sagen, dieser Shop ist relativ übersichtlich gewesen, ein kleiner Laden. Der Verkäufer gibt halt, wenn man reinkommt, gleich massenweise Kosten sie hier, Kosten sie da. Und wenn man halt sagt, die und die Richtung ist es, dann hält er halt.
Schneidet das eigentlich schon fast ab.
Dann hat er wie so einen großen Käseleib in der Hand, sage ich jetzt mal, von dem Zeug. Ich weiß nicht, was das wiegt. Und dann zeigt er halt mit dem Messer irgendwie ein Stück und man nickt halt so. Und dann schneidet er das ab. Und das waren bei uns halt.
Und du hast mir ja so von der Seite
gesagt. Ich sage noch vorher. Gesagt, gucke da irgendwie,
das Kilo
kostet
72 Euro.
Nee, 69,95 Euro oder sowas. Und er zeigte halt irgendwas und Steppi sagt, oder nickte. Oder
man hat das ja auch nicht im Gefühl. Es richtig. War halt wie so ein Kuchenstück. Ich dachte, ja, so kann man sich gönnen. Ja, dann waren es plötzlich 52 Euro. Aber gut, im Urlaub.
Netterweise gleich mit EC bezahlbar, was sehr witzig war. Er hat nämlich mit seinem EC-Lesegerät, musste er immer an Eingang, also in die Tür gehen und musste es in die Luft halten. Also scheinbar internetmäßig ist Carcassonne auch noch nicht so gut aufgestellt.
Also?
Ja, ansonsten.
Kannst du schon mal ein bisschen weiter erzählen? Ich bin schnellmöglich so weit, bin ich wieder
da. Ich mach mal. Ja, Carcassonne. Kurze Pause hier, kurze Getränkebeschaffungspause. Carcassonne ist halt wirklich, ja, wie man sich das so klischeemäßig so vorstellt, ist es halt wirklich noch so eine altbelassene Stadt, sieht aus wie eine riesige Festung, muss man sich unbedingt mal angucken, ist natürlich touristisch voll erschlossen. Wir hatten großes Glück, wir haben gleich auf den ersten Parkplatz, den wir gesehen haben, oder der Stadt nah war, sind wir raufgefahren, da wurde ein Ticket für uns gelöst, wir haben das Auto noch abstellen können und sind dann in Carcassonne reingelaufen. Der Parkplatz, der näher an der Stadt dran war schon massiv überlaufen, also der war schon wirklich voll und ich glaube, nicht alles, was nicht bei 3 Euro auf dem Baum ist, wird in Carcassonne, wird da hingeschliffen und wird da durchgeschliffen. Die Stadt gibt es einfach vom Platz her. Restaurant an Restaurant, die ganzen Shops, überall. Also die leben, da geht der Tourismus wirklich, wirklich ab. Das gleich, wenn man reinkommt, so eine Art Tourismusbüro oder sowas, große komplette Band im Schaufenster mit den Carcassonne Brettspielen hier, diese weiß gar nicht, was dieses wieder
Auto von.
Brauchst du nicht, Bruno, alles gut. Also alles voll, aber erstaunlicherweise auch nur Französisch und Spanisch, würde ich behaupten. Also ich habe nicht mal englische Spiele da gesehen. Da haben wir uns angestellt, beziehungsweise hatte ich dann gesehen, es gab halt ein Schloss da an Karg. Also es gibt so ein Schloss, kann man sich angucken, Museum, Schloss. Und da stellten wir uns in die Schlange an und kamen auch relativ, naja, nee, so schnell war es nicht. Wie lange haben wir gestanden? 20 Minuten, eine halbe Stunde? Mhm. Haben wir gestanden, dann ging es halt irgendwie los. Da hatten irgendwelche Leute, hatten elektronisch Tickets vorher schon geordert. Also das war so ein bisschen, man ist da als Deutscher, ist man echt ein bisschen sprachlich verloren. Die Franzosen, das ist auch, muss man, wie sagtest du so schön, als wir in einer Höhle waren, dass wenn die französische Führerin, die hat da stundenlang geredet, das hörte sich an wie ein Gesang. Hm. Also diese Sprache dann, die leiern was runter, man versteht eigentlich kein Wort, also sie verstehen sich, ich als Außenstehender verstehe kein Wort. Man hat nicht so richtig erkannt, wie da ein System, oder was da für ein System war. Irgendwann kamen wir rein, haben, glaube ich, gar nicht so viel bezahlt, nicht?
Ja, die Kinder waren kostenfrei. Ich glaube, wir haben jeder 9,50 Euro hat die Karte für einen Erwachsenen.
Ja, also das ist ja durchaus human. Dann sind wir durch dieses, dann gab es eine Führung halt durch dieses Schloss durch, was recht imposant ist. Aber wie ich schon zu Steppi sagte, es ist halt alles leer. Also diese ganzen Räume, wenn man sich da vorstellt, da haben früher 2.000-3.000 Leute in diesem Schlosskomplex da irgendwie gelebt, gearbeitet, gewohnt.
Das ist ja kein Schloss, das ist ja eine Festung.
Oder, nur in diesem Schloss, nicht in der gesamten Festungsanlage, nur in diesem Schloss. Und jetzt sind die Räume halt alle leer. Und die Touristen werden da durchgehirscht, dann wird ab und zu, ist dann doch mal irgendwie so ein alter Kopf, den man irgendwo gefunden hat, rumliegen gefunden. gefunden hat, der wird dann da irgendwie ausgestellt mit einem Schildchen. Also da hätte ich mir mehr gewünscht, dass man wirklich so einen Einblick kriegt, wie das Leben damals war. Es gibt ja diesen Ansatz mit dieser gelebten Historie, wo halt auch so Menschen heutzutage versuchen eben, wir bauen jetzt ein Haus wie zu 1200 oder sowas, dass man sowas vielleicht irgendwie da mehr mit hätte reinbringen können oder sollen. Das hätte mir ein bisschen mehr noch gegeben. Ansonsten war das Schloss sehr sehenswert. Was wir am Schluss noch festgestellt haben, als es dann wieder runterging, beziehungsweise der Ausgang, bedeutete dann, man läuft nochmal über die ganzen Zinnen drüber weg, also über die Stadtmauer quasi durchweg. Deswegen war dann irgendwann schön Ende der Führung, Ausgang. Und dann ging's los mit dem Ausgang und dann das zog und zog sich. Dann war irgendwie, hatte ich dann ein Schild entdeckt, Ausgang 15 und so ein Zeichen oben drauf. Dachte, das kann nicht 15 Minuten sein. Doch, damit waren 15 Minuten gemeint. Dann hatten wir noch das Pech, dass wir an einer Treppe hinter so einer Instagram-Familie gelandet sind.
Oh ja, der ist dann gelaufen. Ist der so dann?
Das sieht man nicht, Bruno, du musst es erzählen.
Also ist der dann da gelaufen?
Langsam die Treppe hoch, ja, hat gepostet in alle Richtungen.
Hat gepostet und das war, also ich denke mir nur bei so welchen Instagrammern, wieso macht man sowas? Na, wegen den Followern natürlich, aber du verdienst damit aber nichts.
Die junge Frau, was ist dein Ziel? Die junge Frau hat noch dreimal den Hintern geregelt, nach rechts und links, was ich sehr witzig fand, als wir dann irgendwann da, als die hinter denen dann oben waren. Und dann den vorbeistellt, ich habe ich nur mitgekriegt, haben irgendwie diskutiert über ihre Aufnahmen. Und scheinbar schien die nicht so gut gewesen zu sein. Es ging, glaube ich, nochmal in eine zweite Runde des Ganzen. Also irgendwie mussten sie diese Treppe, glaube ich, noch ein zweites Mal erlaufen, weil da irgendwas nicht stimmte. Ja, dann waren wir irgendwann aus der Burg, aus der Festung da raus.
Und dann waren wir was essen.
Und dann haben wir uns, ihr habt euch ein Eis reingezwitschert. Und ich habe meinen ersten Cash in diesem Urlaub gefunden.
Ja. Und es wurde schon angestanden, nicht? Du warst nicht der Einzige, der dorthin wollte zu dem Cache.
Le Cité de Carcassonne, ich hatte nochmal ins Listing geguckt, der war 2022, irgendwie war das wohl, also es steht im Listing drin, der Owner schreibt, es ist der 12. meistgefundene Cache in Frankreich. Der Cache befindet sich in einer Mauer drin, in einem Loch, da liegt ein Stein davor, wenn man den Stein wegnimmt, guckt einen so eine schwarze Tüte an und in der schwarzen Tüte liegt eine lose Zettelsammlung. Also es ist keine richtige Dose, irgendwas ist einfach wirklich nur eine Wulst in irgendeiner Plastiktüte hingerotzt von irgendwelchen Zetteln, die einfach so aneinander geklebt sind. Und irgendwie schmeißt man da einfach seinen Namen irgendwo rein. Als ich mich gerade eintrug, kam schon die nächste Familie um die Ecke, beziehungsweise durch diese hohle Gasse gelaufen. Die guckten mich dann schon so komisch an. Ich guckte komisch zurück. Wir waren uns relativ schnell einig, alles klar. Sind auch Geocacher. Also habe ich, nachdem ich mich eingetragen bin, denen das ganze Paket in die Hand gedrückt, habe dem nur kurz auf Englisch erklärt, hier, no container, only this bag. Und habe denen noch gezeigt, wo das Ding hingehört. Ich habe dann mal ein paar Tage später geguckt. An dem Tag hatten dann, ich glaube, 2 oder 3 Tage später geguckt, standen da schon 7 oder 8 Feinds. Also an dem Tag haben 7 oder 8 Leute dieses Ding gefunden, außer uns. Also das ist wirklich ein hochfrequentierter Cache. Aber wie gesagt, keine Dose und nichts. Einfach nur ein paar Zettel in der Plastiktüte drin. Dann gibt's natürlich vor Carcassonne noch einen virtuellen Cache, aber nur mit Logfoto, also mach ein Foto von dir an der Position mit den Zinnen da, das hat ganz gut funktioniert. Und dann lag davor noch ein Cache in der Mauer drin und das war wenigstens so eine kleine Dose, irgend so ein kleines weißes, so ein kleines Döschen, zusammengeschraubtes mit ein paar Logzetteln drin. Also das war wenigstens schon mal ein Geocache. Ja, und da hatte ich meine ersten 3 Funde in dem Urlaub drin.
Schön, aber ich möchte noch mal kurz zu Carcassonne was sagen.
Dann sage. Dass
wenn du ringsherum um die Festung läufst, hast du halt auch einen richtig tollen Ausblick auf die Stadt. Das kam irgendwie jetzt nicht so richtig rüber, finde ich.
Sag das doch noch.
Also irgendwie kann man dann an allen möglichen Stellen, obwohl man so mit dem Strom mitgeht, also sind sehr viele Leute vor einem, hinter einem.
Mit den Instagram-Leuten.
Ja, unter anderem hat man natürlich an den verschiedenen Türmen, an denen man vorbeikommt, die Möglichkeit, runterzuschauen und Fotos zu machen. Und das ist wirklich, also ein imposanter Blick, fand ich wirklich richtig klasse. Und Carcassonne, auch wenn es wahrscheinlich so in der Urlaubszeit immer sehr stark frequentiert ist, ein ganz tolles Ziel und sollte man unbedingt mal gesehen haben. Er gehört ja auch zum UNESCO-Weltkulturerbe. Ist, glaube ich, so in der Art die einzige so erhaltene Festungsstadt in Europa, würde ich sagen.
Ich glaube, ja. Also ich lese, ob es weltweit...
Genau, weiß ich es jetzt nicht. Aber es gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Und
also ich finde die Umsetzung des Brettspiels, da finde ich sehr gelungen. Ja. Die haben das gut gebaut da, die Stadt. Das sieht fast so aus wie das Brettspiel.
Ja. Schön.
Ja, nee, man muss, also was Steffi schon sagte mit dem Ausblick, man muss natürlich sagen, so eine Feste wird natürlich immer auf einem Berg gebaut. Also man will ja ein bisschen was sehen ringsrum und sowas macht man nicht ins Tal. Und dementsprechend hat man natürlich, wenn man auf der Stadtmauer steht, schon relativ guten Rundumblick auf das Gebiet ringsrum. Also nicht nur in die Stadt rein, sondern auch was halt ringsrum, da hat sich halt relativ viel angesiedelt einfach. Also ich vermute jetzt einfach mal, dass dieser ganze Tourismusbetrieb, der da läuft, der muss ja mit Menschen bedient werden. Und dass die Menschen ringsrum angesiedelt sind und sich eben darum kümmern, dass das halt, dass in Carcassonne der Rubel rollt. Und dementsprechend ist natürlich nah an Carcassonne, der Stadtmauer, relativ viel Betrieb schon. Aber man sieht doch in einer gewissen Entfernung, sieht man eben schon irgendwie Berge und so. Also da kann man schon einiges sehen. Dann sind wir nach Hause, dann war ich erstmal, glaube ich, fix und fertig. Ach, wir sind Autobahn-Mautstraße gefahren. Ich hatte in Erinnerung irgendwie rudimentäres, gefährliches Halbwissen. Frankreich, Autobahn, alles Mautstraßen. Ist gar nicht so. Also es gibt relativ viele Straßen, die wohl in staatlicher Hand sind. Aber es gibt wohl auch ein paar Autobahnen, die halt in privater Hand sind. Und da bezahlt man Maut. Und da waren wir ein bisschen überrascht. Wir fuhren halt irgendwie eine Autobahn lang und mussten plötzlich an einer Mautstelle ein Ticket ziehen. Also erst dachten wir gleich, wir müssten bezahlen, aber nee, man hat erstmal nur einen Zettel gekriegt. Und als wir dann wieder abgefahren sind, da gab es dann wirklich an der Abfahrt wieder so ein großes Zentrum, wo man halt reinfuhr. Und da steckte man den Zettelchen wieder rein, dann kriegte man eine Summe angezeigt, hielt die EC-Karte dran und dann wurde das bezahlt. Also man hätte, glaube ich, auch ein Bar bezahlen können, vermutlich. Da war irgendwie so ein Einwurf für Münzen.
Naja, und Scheine, du hättest das so machen können wie...
Und da haben wir...
Wie du es gerade hast.
Ich bin mir jetzt unsicher. Ich glaube, es waren...
9 Euro noch was.
80 Kilometer, 9 Euro glatt. Mhm. Aber ich glaube, es waren so 80 Kilometer oder so, was wir bezahlt haben. Ja, Straßenbau ist bestimmt nicht billig, aber ich glaube... Da rollt ein ordentlicher Rubel bei den Franzosen. Also das stelle ich mir nicht wenig vor, was da mit der Masse an Verkehr da zusammenkommt.
Ja.
Unterhalt kostet sicherlich auch, aber ich glaube, da verdient jemand gutes Geld mit.
Ja, und dann haben wir an diesem Abend, wir wollten uns was zu essen machen, irgendwie Curry mit Hühnchen und Reis.
Und, okay.
Und ich habe uns ausgesucht Tikka Masala.
Okay, und?
Was?
Wir aber nicht gewusst haben... dass das Zeug mega scharf ist.
Und zu aller Freude hatten wir noch besonderes Fleisch.
Und zwar
weil der Papa sich etwas verlesen hat.
Und zwar Karnickelfleisch.
Das Zeug,
und das Perfekte.
Wir wollten Hühnchen.
Das Perfekte ist auch, ich esse kein Karnickelfleisch.
Also es sah aus wie Hühnchen, muss ich zu meiner Verteidigung sagen. Die Packung, es war auch nur halb zu sehen. Als ich es auspackte, war ich schon ein bisschen stutzig, weil da plötzlich irgendwie so komische Knochen drin waren. Ich dachte mir, okay, ich habe hier Hühnerbeine erwischt. Und als ich sie dann in den Backofen packte, stellte ich dann irgendwie auf der Packung, das sah irgendwie noch so komisch aus. Und dann hatte ich es mir über den Übersetzer gejagt und habe ich gesehen, das sind Karnickelbeine. Und ich dachte mir, oh nee.
Und dann?
Wir haben es probiert. Ich habe es den Jungs auch erstmal nicht gesagt. Die haben es auch probiert, haben beide festgestellt, schmeckt nicht gut.
Und dann?
Und meins ist es auch nicht.
Und ja.
Und dann ist das Thema durch.
Und nein, noch nicht. Ist das.
Das musst du nicht erzählen,
Moni. Nee,
lass mal.
Ja, und am Tag nach Carcassonne haben wir dann unseren chilligen Tag gemacht. Da haben wir dann, ich habe ganz gemütlich mein Buch gelesen, was ich jetzt auch schon fertig gelesen habe. Ich bin ganz traurig. Agatha Christie, da geht es um ihr 11-tägiges Verschwinden.
Das will jetzt keiner wissen.
Ja. Okay. Ihr seid cashen gewesen, weil ich sehe gerade hier das schöne Foto mit den Weintrauben, die ihr mir hier mitgebracht habt.
Und zwar frisch selbstgemachte.
Selbst geerntet vom Feld.
Feld. Und Wir haben uns jetzt welche uns da stibitzt, weil daneben ist nämlich gleich auch, wir sind ja in Frankreich, hier mögen viele Leute ja Wein, und da waren halt, die Weinherstellung war da nebenan und da und dann nehmen wir halt das Feld.
Bezichtigst du uns gerade einer Straftat?
Nee. aber ich glaube, ich will damit jetzt nicht sagen, wir haben jetzt hier was geklaut.
Also ich
wir haben uns das ausgeliehen.
Ich habe das ganz anders wahrgenommen. Ich habe das so wahrgenommen, dass wir zum Auto zurückgekommen sind und auf unserem Kühler vom Auto lag eine Traube, Weintraube, eine Rebe, Weintraube. Die wir natürlich, weil wir sie nicht verkommen lassen wollten, wir sind ja nett, wir wussten ja, die Mama möchte gerne mal die Weintrauben kosten.
Wahrscheinlich.
Haben wir die mitgenommen und haben die einfach bei der Mama abgegeben.
Ja, wahrscheinlich.
So. Gut, jetzt komme ich erstmal.
Erzählt mal von eurem Cash.
So, also, als wir den Urlaub planten, sah ich auf der Karte, dass sich hier in der Nähe ein Powertrail befindet. Allerdings habe ich, als wir gestartet sind, diesen Powertrail noch gar nicht so richtig wahrgenommen, als das, was er wirklich ist. Weil das ging mir erst auf, als ich mich damit näher beschäftigt habe. Sicherlich kennt der geneigte Hörer so Powertrails in Deutschland. Die sind ja, ich sag mal, wenn sie wirklich massiv übertrieben sind, sind es so 100 plus Dosen. Also 100 und ein paar noch zerquetschte dazu. Und dann ist es schon ein recht langes Ding. Hier war ich ein bisschen schockiert. Hier waren es ein paar Dosen mehr. Weißt du, wie viel es hier waren, Steffi?
Nein.
Hast du eine Schätzung? Willst du mal schätzen?
Hier in
also wie viele Dosen bei diesem Powertrail sind?
50?
2400.
Was?
Also hier haben, wenn ich das, also
oh Gott.
Folgendes, ich habe mir die Listings mal angeguckt. Listing 1 ist komplett französisch, beschreibt das Ganze. Also das Listing vom Cash Nummer 1 ist komplett französisch, beschreibt das Ganze, um was es geht. Listing vom Cash Nummer 2 dazu ist komplett in Englisch und beschreibt das Ganze. Ich glaube, die haben es einfach so gemacht, dass die das Listing dann einfach nochmal übersetzt haben und das dann vom zweiten rein, was ich schon mal ganz gut finde, weil da hat man dann schon mal doch ein bisschen Überblick. Da steht da drin 2400 Cash in einer Reihe, knapp 500 Kilometer, die man abfahren kann. Und aus meiner Beobachtung heraus wirklich alle 161 Meter ein Cash. Jetzt hatte ich mir überlegt, na gut, da will ich mal ein bisschen reinstuppern, das muss ich mir ein bisschen angucken. Und erstaunlicherweise ist auch von den ganzen Sachen, was wir so angefahren haben, hier noch so als Touristen, immer wenn ringsrum Caches waren, waren zufälligerweise auch welche von diesem Powertrail dabei. Von den 2400 Dosen wollte ich eine gewisse Stichprobe nehmen, um einfach dann eine Aussage zu treffen, hey, so war das. Ich habe von diesen 2400 Dosen, haben wir 13 Dosen gefunden.
Ja, immerhin.
Weißt du, wie viel das ist? Oder die 13 Dosen haben wir aktiv gesucht. Weißt du, wie viel Prozent das sind? 0,524% oder sowas, glaube ich. Ich hatte zwar noch überlegt, ob ich 24 schaffe, aber ich muss, also um wenigstens 1% zu haben, aber ich muss sagen, nach den 13 Dosen hatte ich auch keinen Bock mehr. Das hat mich dann schon tierisch angenervt. Den Tag habe ich mit Bruno 9 Dosen hintereinander gemacht. Die haben wir versucht. Und von den 9 Dosen waren 8 Dosen da. Also 8 haben wir gefunden.
8 haben wir gefunden und wir haben doch
Nee. Also,
wir haben doch alle 12.
Nee, 9 haben wir gesucht, 8 davon haben wir gefunden. Eine davon war ich vermute zugewachsen. Man muss dazu sagen, die Dosen sind alle mit einem Hint hinterlegt, also auch mit einem Hint, der scheinbar Sinn ergibt. Dank CGEO kann man sich den ganz gut ins Deutsche übersetzen lassen. Das funktioniert ganz gut. Die Dosen sind, naja, kennt ihr noch das Lied hier? It's not trash, it's a geocache. Die Dosen sind wirklich Sachen, wo ich so den Eindruck habe, die sind bei den Ownern irgendwo mal angefallen und haben sie gedacht, gut, das ist halbwegs wasserdicht, das kann ich nutzen. Also es sind so Medizinröhrchen, das ist teilweise alte Gewürzstreuer, also hier was man so, wenn man so Majoran oder sowas bei uns kauft, so ein Gewürzding, das ist hier umfunktioniert als Cashbehälter, da liegen die Dinger drin. Meistens, oder beziehungsweise bei denen, die offensichtlicher nicht wasserdicht sind, ist dann das Logbuch oder sind die Logzettel noch ein kleines Tütchen drin. Was ich sehr erstaunlich fand, die letzten Sucher, die vor mir diesen Cache gefunden haben, also die gelockt haben, waren im Juni da. Wir haben jetzt Anfang August. Also entweder, na gut, dieser Cache liegt schon, glaube ich, 2 Jahre. Also dieser Trail liegt schon 2 Jahre. Also entweder ist jetzt gerade so ein Punkt erreicht, wo den Kindern mal macht, weil den haben sie schon alle. Oder die sagen sich jetzt alle im Sommer, wir sind so bekloppt und macht die Reihe da. Ich keinen Bock drauf, ist viel zu hetzig, was ich auch nachvollziehen könnte. Ansonsten, also wir sind diese 9 Dosen eben gelaufen, haben das Auto abgestellt, sind gelaufen. Und wenn man wirklich alle 161 Meter dann anhalten muss, die Dose suchen und sich da eintragen, das ist schon recht ätzend. Und da muss man einfach auch sagen...
Ja, und vor allem, wenn man im Familienurlaub ist, nicht? Also ich glaube, man muss dann wirklich sagen, ich fahre deswegen hierher.
Ja.
Ja, ich weiß nicht, in welchem Abstand liegen die so?
161.
Immer, also
ist immer der Mindestabstand, den haben die teilweise auch wirklich gelegt. Aha. Das Zeug liegt, also diese 9 Dosen lagen an einer Landstraße, also so einer kleinen Landstraße, also eine Nebenstraße, würde ich so eine richtige Landstraße ist auch nicht, so eine kleine Nebenstraße. Teilweise fahren die Leute da auch wie die Sau. Meine Hauptaufgabe wirklich mit darin, dem kleinen Bruno immer klar zu machen, wie man sich auf so einer Straße bewegt, dass er halt wir laufen entgegengesetzt der Fahrtrichtung und gucken und so weiter. Und als wir in einer Dose waren, sind wir von der Straße ab. Das waren 5 so eine Poller. Da konnten wir daneben im Prinzip im Straßengraben stehen, um die Dinger zu locken. Da kam ihn um die Ecke gehirscht. Also wenn man da auf der Straße gestanden hätte, wäre man weg gewesen. Also das war...
Also da wäre man eine Sekunde alles gebrochen.
Also das wäre es dann gewesen. Also das ist nicht so, dass man, sage ich jetzt mal, irgendwie eine Parktasche abwartet und da die Dose legt, sondern hier wird wirklich straight... Wie an einer Perlenkette 161 Meter, hier liegt die Dose fertig. Ja, von den 9 Dosen haben wir 8 gefunden. Also eine war zugebuchert, Hinweis war irgendwie roter Punkt, da war kein roter Punkt. Wir vermuten, roter Punkt war Himbeeren gemeint, so ein Himbeerstrauch, aber da war auch kein Himbeerstrauch, das war wirklich, keine Ahnung. Ja, relativ lange die letzten Funde da unterwegs. Puh. Wem sowas Spaß macht, keine Ahnung, dann hau drin. Wir wissen ja vom ET Highway in Amerika mit den Dosen, die da an einer Perlenkette liegen, wo dann so ein rotierendes System funktioniert, wo man an der ersten Dose quasi die Dose mitnimmt und die an der zweiten Dose ablegt, die Dose von der 2 da mitnimmt, die an der 3 abnimmt, so dass die Dosen immer einmal ringsrum wandern. Und dann hat man halt die Zeit, die man halt fährt, von einer Dose zur nächsten hat man dann halt zum Loggen und trägt sich dann in die Dosen ein. Das ist hier, glaube ich, so nicht möglich. Dafür sind die noch zu versteckt, die Dosen. Und dafür sind die auch einfach zu unein. Also dafür sind die nicht einheitlich. Also das sind unterschiedliche Behältnisse immer. Teilweise, wir hatten einmal, da lag nur ein Stein auf einem Tütchen drauf. Also dieses Tütchen hätte auch gar nicht an die nächste Station wandern können. Also wenn irgendjemand sagt, ich will gerne die Punkte haben, ich habe aber keinen Bock, mich alle 100 Meter da zu bücken, dann kann ich es vollkommen nachvollziehen. Fahrt eh mal die 500 Kilometer mit dem Auto ab, lockt den ganzen Scheiß durch. Ich glaube, es kontrolliert sowieso keiner. Also dann, das... Also mir, wie gesagt, ich habe nach den 13 Dosen hatte ich keine Lust mehr. Also wir hatten da punktuell, wir waren noch so eine Tropfsteinhöhle besuchen, davor lag zufällig gegen der Powertrail lang, da habe ich noch eine Dose mitgenommen, die war lieblos hinter so eine Straßenbegrenzung, einfach auch nur hingeschmissen, da war nicht mal irgendwie was draufgelegt oder irgendwie, da lag einfach nur so ein kleines Plexiglas-Röhrchen da mit einem Cashzettel drin. Dann hatten wir in ein bisschen weiter, wie hieß dieses Dorf mit dem Desert?
Saint-Guillaume-le-Desert.
Le Desert. Das ist so eine hochfrequenzierte Touristenstadt. Da ist also auch sehr enge Gässchen. Die Straße wird so von so einem Überhang von Fels quasi auf der einen Seite ist die Begrenzung und da ist mitten an der engsten Stelle ist halt irgendwo ein Loch in diesen Felsen drin, da liegt halt die Dose drin. Die liegt da einfach. Also wenn man die Dose holt, geht man da, also gut, da fahren sie noch vorsichtig, jedenfalls tagsüber, wo wir da waren. Weiß nicht, was da zu unchristlicheren Zeiten abgeht.
So wie Franzosen vorsichtig fahren, möchte ich mal einwerfen.
Also dann, wenn man da lange sucht oder da irgendwie noch 3 Löcher sich vorher angucken will, ob da vielleicht doch die Dose gewandert ist, also da hat man verloren. Das macht keinen Spaß. Also das, naja.
Also die fahren wirklich sehr, sehr entspannt, die Franzosen. Also wirklich, hier mal Applaus.
Nee.
Aber wer möchte, wie gesagt, hier sind 2400 Gummipunkte zu holen. Das war zu dem Cash-Ausflug, nicht? Mehr haben wir an dem Tag ja nicht gemacht. Dann haben wir gechillt bis zum Abwinken hier.
Und am nächsten Tag hieß es Bienvenue à la Grotte Clamuse.
Oh, da waren wir dann schon. Ja, da sind wir die Tropfsteinhöhle gefahren.
Die war toll.
Glück gehabt mit einem Parkplatz.
Ja.
Der war frei, oder?
Der war frei. Also war wir wirklich.
Kam zum richtigen Zeitpunkt an, geparkt, laufen dann ein Stückchen hoch. Ja, Grotte de Clamys, was soll man dazu sagen? Irgendwann 45 entdeckt, irgendwie wohl aufgrund einer Dürre. Da muss es wohl irgendwie ein Gewässer gegeben haben, was dann wohl nicht mehr so bewässert war. Auf jeden Fall haben sie entdeckt, hey, da ist ja eine Höhle dahinter, die haben sie angefangen zu untersuchen und haben festgestellt, das ist eine riesengroße Tropfsteinhöhle. Die haben sie jetzt touristisch erschlossen, haben irgendwie noch einen Tunnel da reingezimmert, das ist dann irgendwie wie so ein Rundgang, den man jetzt da machen kann. Und die ist sehr ansehnlich.
Ja.
Also hat, was haben wir bezahlt eigentlich dafür?
Na, für uns vier, nicht ganz 50 Euro. Ich glaube 44,
okay.
60 oder so.
Französischsprachige Führerin, die Eva. Wie ich schon vorhin erwähnt bin, Eva redete sehr
laut. Also wirklich.
Sie war sehr laut.
Die redete so.
Sehr laut, sehr schnell.
Und in einem Singsang.
Und Französisch hörte sich an wie ja, gesungen.
Naja, ich denke, dass das, was sie dort... Ich denke, dass das, was sie dort erzählt hat, einfach was ist, was sie dort wahrscheinlich tagtäglich...
Monoton, die macht 10 Führungen am Tag, erzählt 10-mal das Gleiche.
Monoton das selber erzählt, genau. Aber sie war sehr engagiert, hat uns auch auf Englisch mehrmals gefragt, ob wir noch was wissen möchten.
Ob wir noch bei ihr sind.
Am Eingang fragte sie uns dann, da mussten wir dann vorzeigen, dass wir bezahlt haben. Sprach sie gleich auf Französisch los und ich habe dann gesagt, oh no, parlez-vous anglais? Ach, und sie dann sagt sie, ach, sie dachte, wir wären Franzosen. Keine Ahnung warum.
Vielleicht, weil du so französisch aussiehst.
Ja, total. Ja, aber auf jeden Fall wusste sie dann, nee, keine Franzosen, mit denen muss ich ja Englisch sprechen und hat sie auch gemacht. Ja, und dann lernten wir kennen Stalagnit, Stalaktit. Nee, ja. Stalagnit und Stalaktit.
Stalaktit, Stalagmiten, das sind die, die dann überall sind. Und was gibt's noch? Irgendwie Extrovertierte? Nee, wie hießen die? Wir haben auf jeden Fall, es ist echt sehenswert. Es sind, glaube ich, knapp 900 Meter war angegeben, die man da läuft innerhalb des Berges. Angenehm kühl.
Ja.
Ich habe einen Grottenolm gesehen.
Ja.
Der war in einem so einem Gefäß drin. Also das war insgesamt recht schön. Und es gibt da einen Earthcache. Und mein Problem mit diesem Earthcache war, der war zweisprachig angegeben, erstaunlicherweise. Das fand ich schon mal gut, Französisch und Englisch. Allerdings selbst mit der englischen Übersetzung konnte ich nichts anfangen. Ich habe keine Ahnung, was der Owner da von mir wollte. Hätte einfach gesagt, lecker an irgendeinem Stein und beschreibt, wie der schmeckt. Da wäre ich wahrscheinlich schlauer gewesen. Ich muss mich mal irgendwie durchwursteln. Also eine Frage war, welches Höhe-Bodenniveau man hat am Einstieg von diesem Felsen. Es würde wohl eine Informationstafel dazu geben. Ich habe relativ viel geguckt, gesucht, fotografiert. Ich habe nirgendwo eine Informationstafel gefunden. Ich habe mein obligatorisches Foto gemacht, witzigerweise. Vielen Dank an die Twitter-Leute. Ihr habt mir ein wenig einen Tag erhält. Eure Antworten auf meine Frage, was denn der Owner da von mir will, waren sehr erheiternd. Erosion ist immer die Antwort, ist mir noch so in Erinnerung geblieben. Fand ich sehr gut. Aber also das Ding ist auf jeden Fall ein Earthcache wert, das muss man sagen. Aber die Fragen, also keine Ahnung, ich verstehe die Fragen nicht. Wenn ich die Fragen verstehen würde, könnte ich sagen, ob die von der Schwierigkeit her angemessen werden oder nicht. So kann ich nur sagen, ich habe keine Ahnung, was der Owner da von mir will. Jo, was gab's noch da?
Ja, was ja schade war, dass es auf den Fotos immer nicht so wirkt, ne? Du läufst ja durch die Grotte und du denkst, boah, Wahnsinn. Das ist alles, es ist Natur. Das ist,
also man kann gar, die Natur ist ein Garten und keiner kann so einen schönen Garten machen wie die Natur, sagt mein Opa immer.
Okay. Also dann haben sie sich halt, es ist verboten, Blitzfotos zu machen. Also man kann fotografieren, aber bitte nicht mit Blitz. Was ich in Form des Grottenolms sehr sinnvoll finde, weil wenn der da weggeblitzt wird, das mag der bestimmt nicht, aber halt bei den Stalagniten und Stalaktiten, keine Ahnung, warum man den nicht anblitzen soll. Dann, wenn man halt in der Führung drin ist, gibt es wohl irgendwie Bewegungsmelder? Also nee, oder irgendwie ist es wohl...
Na, immer da, wo man sich befindet, geht das Licht an.
Genau, das Licht ist geschaltet mit irgendeiner Zeitschaltuhr, deswegen hieß es irgendwo, man soll halt dranbleiben, damit man nicht im Dunkeln steht. So, aber trotzdem...
Du musstest immer der Letzte sein. Ja, war so.
Dann gab
immer das Licht aus.
Dann gab es halt eine große Lichtshow mit einer Musikunterhaltung dazu, die auch relativ in dem Höhlensystem relativ kräftig war. Also den Grotten, ich mag den Grottenolm, das Wort, wie ihr sicherlich schon merkt. der Grottenolm, der in dem Glaskasten lebt, dem ist es wahrscheinlich relativ egal, der stagniert, aber die wildlebenden Grottenolmen, ich glaube schon, dass denen das auf den Sack geht, wenn da permanent halt irgendwie die Lichtorgel losgeht mit Zeug. Was sehr cool war, die bieten da auch an, man kann
einen Kletterparcours,
also ja, wie ein Hochseilgarten, aber halt nicht Hochseil, sondern eben höhlenähnlich. Man kriegt einen Anzug an, man kriegt Kletterzeug an und bewegt sich dann auch nochmal durch die Höhlen durch. Da gibt es dann wirklich Areale, wo Slacklines, also nicht Slacklines, wo so Seile gespannt sind, die rutscht man dann runter. Und das, also wenn man da...
Kann man da mitmachen? Also ab 8 Jahren ist so Mindestvoraussetzung vom Alter und 1,50
von der Größe. Groß. Und 120 Kilo hast du gesagt,
ja.
Ne?
Maximal, ja.
Wie groß bin ich eigentlich?
Na, nur nicht 1,50. Du bist aber auch noch keine 8.
Also wenn man an sowas Spaß hat, so geführt mal durch so eine Tropfsteinhülle durchzurennen, ich glaube, da kann man ein bisschen Zeit für, ich glaube, 1,5 Stunden oder sowas sollte es gehen.
Aber das war also wirklich kurzweilig. Das war wirklich. Achso, den Parcours meinst du?
Der Parcours.
Ja.
Also wir sind ein paar Mal mit denen über den Weg gelaufen. Also wir sind ja die Standard-Touri-Tour da wahrscheinlich durch. Und dann haben wir rechts und links unten haben wir dann manchmal so eine Truppe gesehen, die halt mit ihren Helmlampen da durchging und da gerade wieder einen Streckenabschnitt gemacht haben. Also das sah sehr interessant aus. Empfehlenswert. Und dann sind wir an dem Tag nochmal an den See gefahren? Nö.
Doch.
Nee, wisst ihr, wo wir waren? Wir waren hier in unserem kleinen Dörfchen in Aspirant, waren wir im Café de la Poste.
Ach, war das am Abend?
Zum Jazzabend.
Oh, ja.
Oh, der Jazzabend. Also ich fand, die Musik fand ich cool, aber das Essen war nicht so lang.
Also wir wollten auch was essen. Falk hatte uns da
Tisch reserviert
und die Karte stand handgeschrieben auf einer Schiefertafel auf dem Tisch. Und da wir ja nicht so gut Französisch sprechen, war es natürlich schwierig, auch die Handschrift erstmal zu entziffern. Wir konnten also nicht so gut übersetzen.
Unser Technik-Tool kam mit Handschrift quasi nicht anfangen.
Ja, haben uns aber trotzdem dann irgendwie mit Händen und Füßen was bestellt.
Wir haben noch ewig lange überlegt, was wir von vielen Sachen, die auf der Karte standen, haben wollen und was nicht. Haben dann versucht, als die Bedienung kam, uns das verständlich zu machen. Und dann hat sie uns dann plötzlich nur noch gezeigt, nee.
Ist eingerichtet.
Das ist alles eingerichtet. Das ist da alles drin. Also da ist nicht viel mit. Da ist nicht viel mit irgendwas.
Ja.
Ja.
Also ich fand es sehr lecker. Es war Reis mit Hähnchen und Sesam, so eine Thai-Soße und mit Zucchini-Streifen. Also ich fand hat sehr gut geschmeckt. Ja, war jetzt nichts für die Kinder, die einseitigen Geschmack haben. Aber ich fand das
wirklich deren Geschmack gut. Noch nicht so gut ausgeprägt ist wie bei den Eltern.
Genau.
Also meins war es ohne, aber ich habe es gegessen.
Aber soll ich mal sagen, was ich immer irgendwie finde, wenn dir es dir doch nicht schmeckt, dann solltest du auch nicht essen.
Okay.
Was ich auch erwähnenswert finde, dass in den Restaurants immer eine Wasserflasche auf den Tisch gestellt wird. Das heißt, man hat sozusagen neben den Getränken, die man bestellt, auch immer eine Wasserflasche auf dem Tisch. Das Wasser riecht hier leicht chlorig.
Und
im Sommer,
chlorig.
Ja, im Sommer wird das Wasser hier geklort, damit ja es weniger Bakterien im Trinkwasser gibt. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also das Chlor ist wohl von der Menge her so natürlich, dass es nicht gesundheitsschädlich ist. Aber wenn man es weiß, man riecht es einfach. Also es ist irgendwie ein komisches Gefühl, wenn man so das denkt, man trinkt jetzt Wasser, was irgendwie ein bisschen mit Chlor versetzt ist.
Wenn du in Deutschland ins Restaurant gehst, bezahlst du für jeden Tropfen Wasser, du erstmal gleich.
Ja. Nee, das ist schon wirklich cool. Naja, und der Jazzabend,
Die Jazzmusik war cool. Erstaunlicherweise gar nicht so schlimm, wie ich dachte.
Ich finde Jazz cool, aber ich habe im Laufe des Abends das Gefühl gehabt, es ist immer die gleiche Melodie. Ich weiß nicht, also ich finde die Musik gut, aber es hörte sich immer gleich an. Also der Text war wahrscheinlich immer anders. Ja. Aber Klarinette spielte sie ja dann immer noch.
Ja. Klarinette und also die Band hieß La Belle Époque.
Oh, das habe ich mir gar nicht gemerkt.
Ja, habe ich mir gemerkt, weil nämlich dieses Belle Époque ist so ein Thema hier irgendwie. Also ich weiß nicht mal, welcher Zeitraum mit Belle Époque gemeint ist, Aber das also ich weiß nicht, ob das so wie bei uns die goldenen 20er Jahre oder sowas.
Ja, vielleicht.
Das ist irgendwie sowas, also ja. Das muss irgendwie sowas in der Richtung sein.
Naja, und was eben auch ganz schön war, dass man hatte so das Gefühl, dass eben auch aus der Gemeinde Leute mit, ne, hier sitzen und ja, man Land und Leuten noch näher ist. Aber rechts von uns saßen Australier, schräg hinter uns Engländer, die sich aber mit Franzosen versuchten zu unterhalten.
Ich fand auch, also ich bin der Meinung, dass das Publikum, was da war, das waren nicht die Dorfler von hier.
Nee,
also
deswegen sage ich ja, es war nicht, dass man so das Gefühl also hatte, man war jetzt wirklich so mittendrin, ja, in dem Leben hier und hat so die Einheimischen um sich rum, sondern ich glaube, es ist einfach wirklich jetzt zu der Sommerurlaubszeit tatsächlich ein Touristenmagnet auch. Ja, also ich habe gehört, dass viele Engländer hier auch Häuser besessen haben, hier in Aspiron, aber aufgrund des Brexits auch viel verkauft haben. Aber ja, so ein paar Engländer sind wahrscheinlich noch übrig geblieben. Ja, nee, also das war wirklich cool, hat mir gefallen.
Und am nächsten Tag sind wir dann?
Ja, da sind wir nochmal zum Lac du Salagou gefahren und da war es richtig. Das windig.
War dieser windige Tag.
Das war sehr windig. Es war für Kitesurfer und der Surfer war das Tag. Der perfekte Tag. Aber baden konnte man dort nicht. Es war auch wirklich niemand zu sehen, der baden war.
Waren wir früh noch einkaufen? Weiß ich gar nicht.
Es war Sonntag.
Ach, es war Sonntag. Wir haben relativ lange gegammelt. Dann sind wir an den See gefahren, haben gleich einen Parkplatz gekriegt. Ich dachte nur so, wow, hier gleich ein Parkplatz, ist ja cool. Und so viel frei. Und gut, dann laufen wir zum Strand. Oh, es sind gar nicht viele Leute am Strand. Da sind doch gar nicht viele Leute im Wasser, ist ja so komisch. Und dann war wirklich, an dem Wasser war wirklich ordentlich stürmisch und also wirklich sehr, sehr windig. Ich glaube, du warst ein bisschen kurz drin im Wasser, nicht? Arne wollte gar nicht. Ja. Du warst ja. Und dann haben die Jungs, haben da mehr, glaube ich, Spaß damit gehabt, irgendwie Steine ins Wasser zu schmeißen, als da zu baden. Und dann haben wir relativ schnell wieder abgebrochen, nicht? Wo sind wir da in Alternative?
Na, wir sind dann, glaube ich, noch ein Stück gefahren, nochmal.
Und dann
hier?
Den Geocache dann gemacht.
Ja. Dann sind wir.
Warte kurz.
Oh, es wird Schokolade geöffnet.
Fängsprung, du alte Naschkatze.
Dann sind wir wieder den. Nee, danke. Dann sind wir wieder den Weg über den Berg gefahren, der sehr enge Weg. Und dann ist der Super-GAU passiert. Wir haben mehrere Autos hinter uns und uns kam ein Auto entgegen mit mehreren Autos vor uns. Und blöderweise, ja, war die Frau, die uns entgegenkam mit den vielen Autos hinter sich, die war einfach stur. Die ist einfach stehen geblieben, hat gewartet. Dann ist hinter mir irgendwann ist jemand ausgestiegen aus dem Auto und hat bei dem Auto den quasi
eingewiesen.
Also wirklich vorstellen, rechts wirklich Steilhang, links, kommen die Steine nach oben, rechts gehen die Steine nach unten und so ein kleines Sträßchen, so eine kleine Straße. Und wir sind halt, fahren halt auf diesem Ding da, müssen da nur rückwärts rumzirkeln. Da ist mir so bewusst geworden, diese viele Technik, die man im Auto hat. Also normalerweise fährt man rückwärts, hat die zwei Außenspiegel. Wenn man Glück hat, noch einen Innenspiegel, dann ist gut. Jetzt hat dieses Auto ja diese Rundumsicht von oben. Dann hat dieses Auto eine Rückfahrkamera. Dann hat dieses Auto noch Piepser und Markierungen überall dran. Also überall piepst und wiepst und macht das irgendwas. Also das bringt einen doch schon in die Bredouille. Dann kam die entgegenfahrende Frau. Die war auch sichtlich angepieselt. Die wollte sich, glaube ich, die hatte es, weiß ich nicht warum, aber die wollte noch Stress zusätzlich machen. Also das war schon, ich war leicht angespannt.
Leicht angespannt, was verständlich ist.
Merkte man mir das an?
Ja, ich verstehe das vollkommen. Also
wir fuhren zurück, dann kam uns eine lange Schlange entgegen. Die erste Frau fuhr kopfschüttelnd, kotzend irgendwie an uns vorbei. Und der Rest der Schlange, die haben dann alle höflich die Hand gehoben und sich bedankt quasi.
Das war dein Applaus.
Ja, das war.
Also wirklich, das kann man nicht anders sagen. Das war wirklich eine Leistung.
So, und wofür das Ganze? Wir haben den Nummer 1, die Nummer 2 von dem Powertrail, von dem 2400er Powertrail haben wir nämlich noch, sind wir noch angefahren an dem Tag, weil die wollte ich mir unbedingt angucken. Irgendwie hatte ich die Erwartung, wenn jemand so eine Runde legt, dann wird er ja irgendwie motiviert sein, dann wird wahrscheinlich gut anfangen und irgendwie vielleicht die Lust verlieren an der ganzen Geschichte. Also nein, kann ich gleich wegnehmen. Die erste Dose ist an einem Strommasten, die liegt einfach daneben, da ist ein Stein draufgeschmissen, so eine kleine, ja, Plastedose, so ein kleines Plaste, wie so eine Größe von so einem Lippenstift-Etui oder sowas, würde ich sagen. Die zweite Dose ist irgendwo in einem Baum reingeschmissen, so. Die Hints sind gut, also da kommt man gut mit klar, das ist alles im Prinzip beschrieben, wo das Ding zu liegen hat. Bei der zweiten war auch so ein bisschen so eine Hundekacke-Ecke irgendwie, da lag über Hundekot rum. Also von den Listings her, okay, war gut, aber von dem, was vor Ort lag und auch die letzten Finde auch relativ lange her, irgendwie, ich glaube Mitte Juli oder sowas, wir haben sie gesehen. Also ich habe sie gesehen, ich hab gelockt, aber das ist auch alles. Viel mehr muss man zu den Dingern noch nicht sagen. Dann haben wir eine relativ lange Fahrt wieder nach Hause gehabt. Dank Google, die Google-Navigation scheint so ein bisschen, naja.
Aber?
Also wir haben nur den Vergleich. Wir haben das Auto, die Navigation, wir haben die Google-Navigation. Das Auto ist wirklich straight auf große, breite Straßen aus. Google macht sich da relativ wenig draus. Google sagt, ja, da ist halt irgendwo eine Straße, fahr die halt. Wie du da lang fährst, ist halt egal. Keine Ahnung, mach halt einfach irgendwie. Und da kann man schon das ein oder andere Mal noch ein bisschen entschwitzen, obwohl es immer noch auszuhalten war. Unser Großer hat mitgelitten im Auto, dem ist es auch gar nicht angenehm gewesen. Der konnte das schlecht aushalten.
Den könnte ich jetzt auch mal holen.
Ja, kann brauchst du nicht. Sagen. Will er nicht.
Okay.
Ja.
Weil Angst
und das war der Tag.
Genau. Und dann sind wir am Tag darauf, was wir schon angesprochen hatten, nach Saint-Guillaume-le-Desert gefahren. Altes Dorf, 804, glaube ich, gegründet. Eine Abtei oder ein Kloster und Le Desert, weil es dort eben ja sehr wüstig war und ist, sehr trocken, aber eben ein ganz tolles Dorf, was dort entstanden ist. Architektonisch sehr alte Gebäude.
Du hattest irgendwie gesagt, irgendwie das schönste Dorf Frankreichs oder irgendwie so?
Hat eine Auszeichnung bekommen, tatsächlich, genau.
Es hat einen Preis erhalten.
Schönstes Dorf Frankreichs.
Gibt einen sehr schönen virtuellen Köchf da mit ein paar Fragen zu Schildern. Die sind ganz gut. Und der hat Spaß gemacht, die vier Sachen da rauszusuchen. Und die Dose, die da versteckt war im Dorf, ist ein kleiner magnetischer Mikro. Die war in Ordnung. Also ja, auch nur wieder sehr klein. Kleine Zettelsammlung drin, aber das war in Ordnung. Damit kann man leben bei der Frequentierung deiner Stadt. Also kann man empfehlen. Also es war auch ein Hin und Her. Dieses Dorf hat halt, das liegt halt an so einem Steilhang. Also es ist in so einem Berg rein und davor ist halt so ein Steilhang. Dieser Steilhang gibt halt nicht viel Platz her. Dementsprechend sind die Parkplätze auch sehr beschränkt. Wir sind erst in dieses Dorf rein und haben nirgendwo einen Parkplatz gefunden, haben dann hinter dem Dorf auf 2 Kilometer gedreht. Da war nochmal eine Parkgelegenheit, da war aber auch alles voll. Dann sind wir zurückgefahren und sind dann letztendlich wieder an dem Dorf vorbei, haben schon im Prinzip aufgegeben. Und sind dann wieder bei der Tropfsteinhöhle angekommen. Und da fuhr gerade jemand aus einer Parklücke bei der Tropfsteinhöhle raus. Und wir hatten nur mitgekriegt, dass von der Tropfsteinhöhle irgendwie ein Bus da in die Richtung fährt. Und dann stellte sich, also wir haben dann diese Parktasche genutzt, sind dann da gleich rein. Und dann stellte sich raus, da ist so ein Shuttle-Service. Also man kann im Prinzip irgendwie in den Bus einsteigen und der Bus bringt den dann hoch bis in dieses
kostenfrei.
Desert-Ding da. Und das war echt schön. Also dann ganz bequem dann da hochgefahren worden. Dann eine Runde durch diese Stadt gelaufen, was sie nascht, was sie gegessen, bisschen Shopping gemacht, bisschen gecasht. Ja. Sehenswert, ein paar schöne Fotos. Gibt eine schöne Kathedrale. Ja. Viel Kunsthandwerk, weniger so billig schäbige, irgendwie so Touri-Märkte, sondern so, na, ich würde schon mittel- bis hochpreisig sagen, ja. Von den, was es da so als Angeboten gab. Und so viel Kunstzeug.
Und das Dorf gehört auch zum UNESCO-Weltkulturerbe. Und zwar ist es Teil von Wege der Jakobspilger in Frankreich. Also es ist ein
Pilgerdorf.
Ein Pilgerdorf, was man so auf dem Pilgerweg durchqueren kann. Und ja, also. Nee, war wirklich schön. Also.
Da habt ihr auch eine Muschel überall. Danach wollen wir nochmal baden, oder? Nee.
Doch. Doch. Wir waren doch am Mittelmeer, oder? Nee. Vorgestern.
Nee, was haben wir dann noch gemacht? Was wir unterschlagen haben, wir waren noch mal auf dem Wochenmarkt hier, das war auch eine Katastrophe. Einfach schon mal da hinzukommen, also zu parken. Diese Stadt ist wirklich, also
Clermont.
Mittwoch früh die Stadt komplett zu, also wirklich, da ist gar nichts mehr. Wir haben gerade wir fahren, suchen ewig auf diesem Parkplatz da. Dann fahren wir so eine Parkbuchte lang, da kommt gerade einer rausgefahren. Ich fahre dran vorbei, setze schon einen Blinker, will rückwärts reinfahren, plötzlich steht in einer Parklücke drin. Dann hat Steffi irgendwie aus dem Fenster raus und hier, wir wollten gerade da rein, hat er sich vielmals entschuldigt, ist wieder rausgefahren, dann konnten wir dann da reinfahren.
Ja, dann sind wir das muss man sagen, die fahren wirklich grottig, die Franzosen, aber irgendwie entschuldigen sie sich dann auch immer und sind, sie sind irgendwie freundlich.
Im Nachhinein sind sie dann immer noch entschuldigend. Ja, da sind wir immer die Landstraße hoch und runter, war auch interessant, nicht, was es da so an Angeboten gab. Mhm. Also das war jetzt auch, glaube ich, nicht so der billige Tünnef, den es da gab.
Sehr viel Schmuck.
Obwohl ich gesagt Taschen. Muss, ich hatte mehr gedacht, dass es mehr so wirklich wie Wochenmarkt ist, so mit Obst, Gemüse und so. Es gab
was zwar vereinzelt. Das war ja dann dort an der Kirche, wo du dann so, das war ja eher wie so ein Marktplatz. Da hatte ich das Gefühl, war es dann schon so, dass man muss dazu sagen, wenn man wirklich gerne Käse isst, in allen möglichen Varianten und sich auch ausdrücken kann, welchen Käse man möchte und auch so ein bisschen.
Zeig mal einfach den da hinten.
Sich mit dem Verkäufer vielleicht auch noch anders, wenn man mit dem anders kommunizieren kann, dann ist es vielleicht auch irgendwie noch ein bisschen cooler.
Dann hat man Spaß.
Käse, es gab Salami in allen möglichen Varianten, Obst, Gemüse, Weintrauben. Ich habe mir Weintrauben, dunkle Weintrauben mitgenommen. Die sind ein Traum gewesen. Richtig süß. Die Kerne zwar sehr bitter, aber es soll ja gesund sein. Die soll man ja ordentlich zerkauen. Also, wirklich, die Weintrauben waren.
Wir waren heute ja nochmal da, aber relativ zum Schluss, da war der Markt schon fast durch, da haben relativ viele Leute, fand ich, komplette Obststiegen da rausgeschleppt. Mhm. Also ich weiß nicht, ob die Verkäufer vielleicht zum Schluss dann irgendwie mit den Preisen nochmal irgendwie entgegenkommen sind.
Naja, es ist ja auch Pfirsich, Nektarinenzeit, Melonenzeit. Die ganze Stiege,
aber da haben sie relativ viel weggeschleppt.
Und ich habe mir sogar
am Schmuckstand was gekauft.
Am Schmuckstand habe ich mal einen Ring mir gekauft. Mhm.
Der sieht richtig schick aus.
Der war richtig schick, dieser Ring. Also der war ein Traumschmuckstück.
Gut, aber das war eine kurze Ablenkung zum Markt. Wo waren wir nach?
Gestern sind wir, das ist dann
war
schon.
War das gestern? Ja. Gestern waren wir an Pese nach Pirenas? Nee.
Pirenas. Also was ich auch noch sagen möchte, wir haben, als wir in Carcassonne waren, haben wir Postkarten gekauft, die wir groß verschicken wollten. Und wir sind nicht so die Postkartenschreiber oder zumindest schieben wir es immer sehr lange vor uns her. Und gestern haben wir dann, oder vielmehr ich glaube, du hast eine geschrieben.
Die ja, immerhin.
Habe ich dann geschrieben an unsere Familie, an Bekannte und an unsere Arbeitsstelle. und haben dann hier in Aspiron zur Post unsere Postkarten gebracht. 7 Postkarten sind es gewesen und ich habe für das Porto 12,60 € bezahlt.
Also haben wir mal geguckt, so ins 80 dann
musst du,
so
Postkarten oder sowas? Also es ist.
Also vom Postcrossing her weiß ich gerade, es ist so der deutsche Preis, wenn ich irgendwas hinverschicke, mal 90 Cent, so ein bisschen unter 1 Euro. Oder 95. Also da ist 1,80, finde ich ganz schön.
Aber ich habe das mal gegengecheckt, es ist wirklich so. Also es ist. Sie hat uns nicht über den Tisch gezogen. Ja, und dann sind wir
nach
Pesenas gefahren. Und unser erster Weg in Pesenas hat auch eine wunderschöne Altstadt. Das war so der Grund, weshalb wir da hingefahren sind und hat ein ganz tolles Spielzeugmuseum.
Das habe ich zufälligerweise gestern früh entdeckt, dass es das da gibt. Und dachte mir so, ist ja relativ klein und überschaubar. Das gucken wir uns an. Spielzeug passt doch mit den Jungs. Und ich bin echt begeistert von dem Ding. Hm. Es ist klein, es sind 5 Säle. Es ist hauptsächlich französisch ausgepriesen oder angezeigt, was da drin ist. Aber wir bekamen am Anfang, was ich so noch nicht bisher erlebt hatte hier, wir bekamen eben einen laminierten Zettel mit den ganzen, mit Übersetzung auf Deutsch. Die waren auch richtig gut.
Da sind alle Vitrinen, wo die Spielzeuge drin standen, erklärt gewesen, was für Spielzeuge drin stehen, so aus welcher Zeit die stammen und wie sozusagen wie sich so die Spielzeugfabrikanten, wie sich das alles entwickelt haben, wie die sich zusammengeschlossen haben. Also so ein bisschen historischer Abriss. Das war wirklich toll und die Kinder haben auch einen Fragebogen in die Hand gekriegt, auch auf Deutsch.
Der Große hat ein deutsches Quiz in die Hand gekriegt, jeweils nach den einen, also es gab 5 Räume, also 5 Säle, jeweils mit erster Saal und dann eben 2, 3 Fragen zu jedem Saal, die er beantworten sollte und die waren gar nicht so pillepalle, also die hatten, und es hat ihm echt Spaß gemacht. Und der Bruno war beschäftigt. Es gab in jedem Saal eine Wand mit Bildern. Und man sollte quasi...
Nicht in jeden, einer.
Man sollte von diesen Bildern, musste man immer gucken, wo die da in dem Saal versteckt sind. Das ist im Prinzip, dieser Saal ist quasi ein riesiges Wimmelbild. Und dann hat man eben so ein Ausschnitt, so ein kleines Foto und soll halt den Gegenstand suchen. Und da war er echt beschäftigt mit. Und es hat Spaß gemacht, oder?
Nee, war wirklich, wirklich toll.
Also, das Ding war, glaube ich, früher eine große Autowerkstatt oder so. Also, das wirkte insgesamt einfach wie so ein paar große Garagen, die umgebaut wurden. Die Dame, die uns da empfangen hat, wir haben 20 Euro Eintritt dafür bezahlt für uns vier. Die Dame, die uns empfangen hat, konnte relativ gut Englisch, war auch schon eine ältere Dame. Und also das einfach so als für die Museumsdidaktik oder museumspädagogisch fand ich das wirklich schön umgesetzt.
Ja.
Mit dem Ding dann, mit diesen Bildern da. Man fühlte sich echt mitgenommen dadurch. Haufen altes Spielzeug auf dem Blechspielzeug und so weiter. Ganz klare Empfehlung. Ich habe bei Google eine Rezension geschrieben. 5 Sterne haben sie von mir gekriegt.
Ja, das haben sie auch verdient.
Und netterweise, wir haben dann gefragt, wir durften sogar dann den Parkplatz gleich noch benutzen. Wir durften, sie haben gesagt, eine Stunde nochmal in die Stadt gehen. Die sind nämlich relativ stadtzentral. Und dann haben wir das Auto gleich da stehen lassen. Die anderen Parkplätze waren nämlich alle ziemlich voll. Und dann sind wir nochmal in die Stadt. Sind da ein bisschen promeniert und geschlendert.
Und haben da Mittag gegessen.
Ich habe, was haben wir gegessen? Ein Buddha Bowl oder sowas. Ein Buddha Bowl Salat.
Ja. Mit Bulgur, Salat, Feta-Käse.
Ich habe Bulgur gegessen.
Was war das noch? Naja, Tomaten, Rosinen. Gurken. Ach, mit Rosinen. Das fand ich lecker. Mit den Rosinen, diese süße Note noch drin.
Und ich habe mit meinem Bruder, glaube ich, irgendwelche Gurken mit irgendwelchen Möhren. Und dazu irgendwelche kalten Nudeln, die gebraten waren, aber die waren, glaube ich, in Öl eingelegt, die relativ noch gar nichts geschmeckt haben. Ja, und die halt auch relativ kalt waren. Ich glaube, die wären auch gekühlt. Also, irgendwie ist es nicht meins so, aber man kann es essen.
Irgendjemand schmeckt es schon.
Ja. Ja, und danach haben wir uns nochmal aufgemacht zum Mittelmeer.
Warte. Was? Ich habe in Pesenach, Pesenas. Ich habe in Pesenas den größten Cache hier in Frankreich gefunden. Das war nämlich diesmal, hatte die Größe einer, ich sag mal, einer Nivea-Cremedose. So eine normale Cremedose, so eine, lass es 10 cm Durchmesser sein und 4 cm hoch. So, und rund, war vernünftig versteckt, war schön versteckt. Diesmal mit einem ordentlichen Logbuch drin. Das war wirklich mal ein richtiger Cache. Jetzt dachte ich so. Ja, und dann ging es zum Mittelmeer.
War auch noch mal halbe Stunde ungefähr weg von Pesenas.
Ja. Wir haben wieder den Parkplatz genommen, diesen langgestreckten Parkplatz. Haben diesmal nur was gekriegt, weil gerade zufällig jemand anderes rausgefahren ist. Hatten wir Glück.
Und sind dann noch mal. Ich muss dazu sagen, dass es auch wirklich heiß ist ja gerade. Als wir angekommen sind, waren auch so um die 31, 32 Grad und dann kühlte es sich etwas ab. So auf 25, 26 Grad und es war windig. Und jetzt steigen die Temperaturen gerade wieder so auf 34 Grad. Morgen sollen 35 Grad sein.
Also heute hatten wir 36 darum.
Und dadurch war natürlich der Strand einfach auch voller als am ersten Tag, wo wir da gewesen sind.
Diese Muschel hier, diese Strandmuschel ist ein Segen gewesen.
Ja.
Ohne die, da hat man gar keinen Schatten. Ja, also es ist ja, man kennt doch scheinbar keine Strandkörbe hier.
Nee.
Das ist halt der blanke Strand, aber ist schön. Also ganz schön große Wellen. Die Jungs hatten zu tun, haben mit den Wellen gekämpft. Ich habe meine Taucherbrille versenkt und Arne hat sie wiedergefunden. Also ich bin ja eigentlich, ich habe ja keine Ahnung, ja, muss man ja mal so, was soll so ein Hinterkopf machen? Keine Ahnung. Ich bin ins Wasser gegangen, stand so Knie hoch im Wasser drin, dachte mir, ich könnte mal meine Badehose zubinden und schmiss so meine Taucherbrille vor mich ins Wasser und dachte mir, gut, ich bin schnell zu, dann habe ich sie ja wieder. Und als ich meine Badehose zugebunden hatte, war die Taucherbrille weg. Dachte ich mir, na schöner Mist, jetzt ist meine Taucherbrille im Mittelmeer weg. Und hatte mich dann mit dem Gedanken schon abgefunden und dann kam irgendwann, kurz bevor abgedingt, kam Arne an, der hat sie wiedergefunden, der ist irgendwo drauf getrampelt.
Okay, dann kommen wir jetzt mal zu den...
Deswegen heißt die auch Taucherbrille, weil die nämlich untergeht, habe ich mir überlegt. Mhm. Wenn es eine Schwimmerbrille wäre, wäre sie wahrscheinlich geschwommen.
Ich würde mal sagen, kommen wir jetzt heute zu dem Tag?
Wir sind jetzt heute bei dem Tag.
Okay.
Oh Gott, der atmet tief durch, das wird eine längere Geschichte.
war das?
Nee, heute sind wir.
Ja, nein, warte, jetzt nochmal.
Okay.
Gestern. Ich hab dir, war unten, ganz, also ganz unten hier jemand in dem Ferienhaus. Das ist die Geschichte.
Dankeschön, Bruni.
Danke.
Gut. So.
Einmal Applaus.
Zum heutigen Tag.
Heutigen Tag, wo wir jetzt vielleicht jetzt diesen Podcast jetzt noch nicht hört, aber wir ihn gerade aufnehmen.
Heute war der letzte Tag. Clermont. Ich krieg das schon leid.
Clermont-le-Héro.
Hier gibt es so eine Kooperative. Das muss irgendwie so ein Zusammenschluss von irgendwie lokalen Bauern sein. Und schon seit relativ langer Zeit. Also wir kommen hier ab und zu, kriegen wir halt eine Flasche Öl von hier. So Olivenöl zum Kochen und Zeug. Und deswegen kennen wir das. Und hier gibt es so einen Laden davon. Da haben wir heute gesagt, der muss nochmal aufgesucht werden. Da muss auch die heimische Blumengießerin, die muss bedacht werden als Gastgeschenk, als Dankegeschenk für das Gießen. Also waren wir da heute nochmal einkaufen. Dann sind wir nochmal eine Runde essen gewesen in Clermont de Leroux. Und ja, was haben wir noch gemacht? Nicht kurz noch Shopping. Und dann waren wir wieder in unserer Ferienwohnung. Und dann gab's, das hatte ich damals schon gleich rausgeguckt, der nächstliegende Cache hierzu. In Aspiron liegt auf so einem Berg. Die haben hier neben Aspiron so ein Berg. Da haben sie eine große Madonna-Statue drauf geballert. Schon im Listing 16,5 Tonnen. Ist irgendwas groß. Muss irgendwie ein Raum sein mit einer Tür. Und da steht halt diese Madonna drauf. Und nun ist ja heute der vorletzte Tag. Nun mussten wir halt dahin. Wetter 36 Grad. Chakabu. Jetzt bin ich mit dem Großen heute diesen Berg hochgekrochen da irgendwie.
Alle?
Haben wir den Cache gefunden. Es ist weit und breit da oben nichts. Da kommen auch nicht so viele Leute hin. Da hätte man in meinen Augen wirklich schön irgendwo eine Dose hinlegen können. Was hat man gemacht? Man hat so ein kleines Medizinröhrchen, ein grünes genommen, hat ein Metallpfeil, ein Draht dran gemacht und hat es in einen Busch, der daneben steht, reingehangen in den Busch.
Ist das immer derselbe, der hier die Caches legt
und
das
in
der Art macht?
Ich glaube nicht.
Warum machen die Franzosen das so?
Keine Ahnung. Ich glaube einfach, das ist einfach eine andere Kultur. Also das ist so eine andere vielleicht Wertigkeit. Also ich weiß nicht. Also das, was ich halt in Deutschland so an Qualitätscaches, in Anführungsstriche, also wo die Owner sich wirklich 3 Euro investieren und sich Mühe geben, kannst du hier knicken und vergessen. Und den haben wir gefunden. Dann sind wir noch ein Stückchen weitergegangen, weil dieser Berg nämlich die Situation, auf diesem Berg hat man nämlich eine gute Sicht über dieses Dorf und man sieht dieses Ferienhaus, wo wir drin sind. Und da haben wir dann nochmal angerufen und haben uns die Steppi auf den Balkon bestellt. Und dann haben wir gewunken und Steppi hat zurückgewunken. Wir haben tolle Fotos gemacht.
Und ich bin dabei gewesen.
Ja. Und dann sind wir irgendwie nach Hause gekommen und ich war durchgespitzt wie die Sau von einer knappen Stunde unterwegs sein. Tja, und das war wahrscheinlich der letzte Cache hier in Frankreich für mich. Also es sei denn, morgen am Flughafen, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir geben morgen um 1 das Fahrzeug, das Auto ab und um 15:30 irgendwie so startet der Flieger. Also wir haben noch relativ viel Zeit. Vielleicht ergibt sich da noch was.
Ist da am Flughafen ein Cache?
Weiß ich noch nicht. Gucke ich morgen mal auf die Karte. Tja, das ist erstmal das, was es zu sagen gibt.
Ja.
Resümee. Bevor wir gefahren sind, hatte ich ein bisschen Panik. Ich dachte, Südfrankreich im Sommer, oh Gott, wir werden hier 40 Grad plus haben und werden elendig vor die Hunde gehen. Wie kann man so doof sein, im Sommer hier nach Südfrankreich zu fahren? Aber ich wurde positiv überrascht oder wir hatten viel Glück. Also ich fand es war warm, aber es ist immer noch erträglich.
Naja, weil auch immer ein Lüftchen geht und gerade finde ich, abends ist es anders als bei uns in Deutschland. Es geht immer so ein bisschen, es kommt immer so ein bisschen frischer Wind und man hat sogar, wenn man so abends dann länger auf der Terrasse sitzt und es ist schon dunkel, dass es fast kalt ist und man auch eine Decke braucht.
Ja, also was ich sehr genieße, ist der klare Himmel hier, dass man abends wirklich auf der Terrasse liegt und in die Sterne gucken kann. Gestern, Steppi hat Sternschnuppen gesehen.
Ich habe 2 Sternschnuppen
Bruno gesehen. Bruno hat Sternschnuppe gesehen.
Aber das ging so schnell, man konnte dann auch nicht sagen, guck mal schnell hier und guck mal schnell da, sondern
ich
zack,
eine sind nur gesehen.
Ja, sind so runtergefallen.
Ich hoffe auf heute Abend nochmal, dass ich ein paar entdecken kann.
Ja.
Ich habe noch einen ganzen Sack voll Wünsche abzuarbeiten.
Oh.
Weltfrieden.
Ja.
Härtere Bestrafung von Wiederholungstätern. AfD-Verbot.
Aber der Himmel ist wirklich beeindruckend hier, muss man wirklich sagen. Man hat das Gefühl, man ist so, ja, so den Sternen so nah.
Nächstes Mal brauchen wir ein Teleskop. Ich will mir den Mond angucken. Ja, was sagt ihr zum Urlaub hier in Frankreich? Bruni, wie fandest du es?
Also ich fand bisher es sehr, sehr gut. Ich muss noch mal morgen schauen, ja, wie morgen wieder das Fliegen wird.
Das wird genauso spannend und interessant wie der Hinflug.
Ja, ja, ganz ja? Genau. Ja, ein bisschen, ja, ein bisschen da. Ja.
Steffi, fährst du mit deiner dich liebenden Familie noch mal hierher? Wenn sich die Gelegenheit
ergibt. Also wenn sich die Gelegenheit ergibt, die sich bestimmt ergeben würde, wenn wir das wollen. Ich würde hier gern nochmal herkommen.
Aber? Es hört sich so nach Aber an.
Nö, es ist nicht so Aber. Na, ich will nur sagen, ich bin jetzt nicht so der Typ, dass ich jetzt immer an einen und denselben Ort fahren wollen würde. Das will ich sagen. Ich will nur meinen, man hat hier viel zu erleben und man kann auch viele Sehenswürdigkeiten besuchen. Aber es wäre jetzt nicht so, dass ich hier immer herfahren würde.
Zum Dauercampen ist es, glaube ich, nicht da.
Nee. Aber nächstes Mal fahren wir mit dem Auto 2 Tage hier.
Nee.
Runter.
Nee. Das wird nicht passieren. Zwei Tage Autofahren? Nee. Aber ich sag mal eins, es sind noch 2400 Dosen minus 13 offen.
Schön. Kannst dann alleine fahren.
Nee, danke.
Das Einzige, was ich nicht vermissen werde, wenn die Mücken und die Straße.
Da müssten mich die Schweine beißen.
Nee, aber es ist wirklich ein schöner Urlaubsort oder ein schönes Urlaubsziel, sagen wir mal so. Hier unten im Süden von Frankreich.
Also was ich im Vorfeld, also ich war ja schon mal am Mittelmeer. Oder ich war schon mehrmals am Mittelmeer. Aber das letzte Mal, wo ich mich so richtig gut dran erinnern kann, war in Rom. Und da war ich eben im Mittelmeer baden und da gab es so eine kleine Lagune. Also, nee, nicht Lagune, da gab es so eine kleine, also so mit so eine Einbuchtung, so eine Buchten. Und da drin, da war es richtig geil, weil du hattest richtig klares, so helles Wasser, also so schönes Wasser. Und du hattest nicht so starken Seegang mit den Wellen und du konntest wirklich mit der Taucherbrille, du bist, sag ich mal, so an der Oberfläche so vor dich hingeschwommen und konntest mit der Taucherbrille halt wirklich in die Tiefe gucken. Und das fand ich richtig geil. Das ist halt hier mit dem Strand nicht so. Also es ist halt, dafür hast du halt hier einfach Sandstrand. Also da müsste man irgendwie mal gucken, dass man wirklich so mehr was Buchtiges findet.
Ja.
Habe ich jetzt auf der Karte auch nicht entdeckt.
Wir waren ja auch wirklich jetzt nur an einem Strandabschnitt. Ja. Ne?
Also sowas würde mich noch so ein bisschen mehr reizen. Wirklich so schönes blaues Wasser und so Buchten. Das wäre so mein das i-Tüpfelchen. Ansonsten, ja, gerne wieder. Cash-technisch, also der Powertrail sowieso nicht. Und ansonsten sind die Caches auch nicht so schön. Was ich halt, wenn man so dieses Städtehopping, also wenn man so sich die interessanten Orte und so weiter anguckt, dass man da die Caches dann mitnimmt, dann aber weniger wegen den Caches, sondern mehr wegen den Orten, weil man halt sowieso da gerade ist oder weil man halt noch ein bisschen was da kennenlernt.
Und das ist eben wirklich auch ein Familienurlaub. Also es war ja jetzt für jeden was dabei, für die Kinder, für uns.
Arne.
Wir konnten die Seele baumeln lassen. Also ich fühle mich erholt.
Ich auch.
Ich hätte jetzt gern zwar noch etwas länger Urlaub, jetzt noch in Deutschland, was leider nicht der Fall sein wird. Aber es ist vielleicht ganz cool, dass wir jetzt am Donnerstag zurückfliegen und dann noch den Freitag, den Samstag und den Sonntag haben, um wieder irgendwie im Alltag anzukommen, weil man ist schon...
Und am Montag haben wir noch Kram schon 2 Wochen.
Oh, ja.
Nein. Schön ist ja, wir bringen ja das gute Wetter mit. Jetzt, wir sind so eine Art Wetterflüchtlinge. In Deutschland hat es jetzt 10 Tage lang nur gepieselt, glaube ich. Also ja, nur so Regen, kalt
nicht
und keine
wirklich,
Ahnung.
Wetter für die Sommerferien.
Ja, und wir sind quasi jetzt da geflüchtet und kommen jetzt wieder, wenn das Wetter wieder besser wird. Wir freuen uns.
Genau.
Gut, lieber Hörer, vielen Dank. Du hast
vielen Dank, dass du viel, zuhörst.
Du hast viel Geduld mit uns bewiesen. Ich hoffe, dir gefällt es. Ich vermute mal, ich werde gar nicht so viel rausschneiden müssen. Ich lasse auch Brunos Erzählung lasse ich auch drin. Ich mache einfach Kapitel.
Danke sehr, Papa. Danke sehr. Das erste Mal, dass du mal so was sagst.
Dann macht's gut und vielleicht auf einen schönen Urlaub in Frankreich.
Und sicherlich dann mit dem kleinen Obi. Und sicherlich das nächste Mal mit dem Obi.
Ja, dann werde ich sogar auch dabei sein, wenn ich euch eigentlich.
Hast du schon, wollen wir noch was anteasern, dass wir dem Obi noch ein Geschenk mitbringen?
Also was meinst ihr?
Was denkst du, was ich meine?
Ach ja, ich weiß schon. Ja.
Naja.
Also wir hatten uns heute...
Nicht spoilern, nur andeuten.
Wir schenken noch was Obi, aber das bleibt erstmal geheim.
Und wir hoffen, wenn der Obi es benutzt, kriegen wir ein Video davon.
Nein, soll ich mir sagen, was noch besser wäre?
Mir wird was ins Ohr geflüstert.
Ja, das wäre...
Obi muss es im Podcast
probieren.
Auspacken, probieren, benutzen. Ich bin gespannt. Mal gucken, wie wir das hinkriegen.
Ja.
Gut. Dann tschüss.
Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.